Hier mit Record. Herzlich willkommen bei Nerds FM Folge 14.
Folge 14, dass wir es so weit bringen würden.
Dass wir es so weit jemals schaffen würden, das hatte jetzt keiner vermutet. Heute zu Gast ist, ich habe ja schon mal letztes Mal ein bisschen angekündigt, dass es vielleicht sowas, wir machen mal wieder einen kleinen Klassenausflug oder Betriebsausflug.
Ja.
Sind mal wieder nicht im heimischen Gästezimmer, sondern unterwegs in Berlin. Zusammen mit Christian Göttler. Und wir sitzen gerade vor dem Footbonauten. Das ist eine Fußballtrainingsmaschine.
Entschuldigung. Anfängerfehler.
Das ist eine Fußballtrainingsmaschine, die als
raumfüllend.
Also sehr großer raumfüllend. Robs erste Worte waren, und ich glaube, so in der Richtung, das ging es meine auch, als ich das erstmal hier drin stand, waren schon größer, als ich gedacht hätte. Also wie groß ist die?
Na, die Außenmaße sind 20 mal 20 Meter.
20 mal 20, okay.
Aber das ist generell das Problem. Ich habe noch niemanden gesehen, der das zum ersten Mal gesehen hat und dann gesagt hätte, ja, genauso habe ich es mir vorgestellt. Das ist grundsätzlich so, dass, weil man macht das im normalen Leben ja auch nicht, dass man irgendwie sagt, wenn man irgendwie ein Maß hört, ein Schiff ist so und so lang, dann guckt man ja auch nicht aus dem Fenster und sagt, warte mal, von dem Telegrafenmast zum dem nächsten Telegrafenmast sind 50 und dann noch, oh, da muss das ja so lang sein. Also das heißt, man visualisiert sich selten Zahlen.
Ich hatte ja auch nur eine sehr schwammige Beschreibung von Max und ich habe mir mehr so ein, ja, wie so eine Ballmaschine vom Tennis vorgestellt. Aber das ist ja wirklich, also es ist ja ein Raum, du gehst ja wirklich in diese Maschine rein.
Also da drin ist ein kleines Fußballfeld. Vielleicht, falls ihr das jetzt in der Konserve hört, vielleicht mal kurz Pause machen und nach Footbonaut googeln. F-O-O-T, da steht's, B-O-N-A-U-T. Da gibt's auf jeden Fall schöne Videos auf YouTube von dem Gerät.
Und bit.ly, also bit.ly/footbonaut_UEFA.
Ah, okay.
Zum Beispiel.
Sehr gut.
Sehr gut. Also auf der Website der UEFA zum Beispiel. Ja.
Gut, und dann hast du vorhin auch irgendwie einen MDR-Ausschnitt gehabt, der es irgendwie nochmal ziemlich gut erklärt hat. Wie hieß die Sendung? Genial? Irgendwas mit Genial war es?
Einfach genial.
Genau. Einfach genial.
Das ist ein MDR, NDR oder sagen wir ein Format.
Das findet ihr alles in den Shownotes.
Das findet ihr alles hoffentlich in den Shownotes. Genau, also das ist da kann man so einen Eindruck von der Maschine gewinnen. Also es ist, hier macht der Vergleich mit Fußballfeldern mal Sinn. Wie viele Fußballfelder sind das? Ein Viertel Fußballfeld oder irgendwie sowas, würde ich schätzen.
Weniger.
Wie groß ist denn ein Fußballfeld?
Ja, ein Fußballfeld gibt es kein festes Maß.
Ach so,
du musst innerhalb von, jetzt lass mich lügen, ich glaube 90 bis 110 muss lang sein und breit muss irgendwie 60 bis 80 oder irgend sowas. Innerhalb dieser Range darf das variieren.
Jedes Fußballfeld hat eine andere Größe?
Aha, klar.
Aha, krass.
Auch mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen. Also ich kann es so dünn und so lang wie möglich machen.
Ja.
Hervorragend.
Also es gab mal einen sehr geilen Artikel von Oliver Wurm. Das taktische Fußballfeld, das sozusagen eine Mannschaft vor einem, das ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt im Dreisamstadion in Freiburg spielst oder jetzt in der Allianz Arena oder beim HSV. Hört man ja ab und zu beim Champions League, hört zum Beispiel eben, dass das Stadion in Barcelona, glaube ich, besonders, das Spielfeld besonders groß ist. Ja, das macht schon extrem was aus.
Ah, okay, und dann, ob die Pässe rüberspielen können und weiß der Teufel was, irgendwelche Tricks,
genau,
die
zum Beispiel.
Aber das sind krass. Hier 14 mal 14.
20 mal 20 war das.
Nee, eben. Das ist außen.
Ach, außen.
Ah, außen 20, innen drin 14.
Ah, da hast du wieder
der Abstand, als ich. Das ist vielleicht noch so, dass, die Zahl ist eigentlich relativ willkürlich, muss man einfach sagen. Der Abstand kommt zustande, oder sag mal, die Maße kommt zustande, weil wir immer Tests durchgeführt haben, ab wann fühlt ein Spieler, dass es eine natürliche Entfernung ist, die im Spielfeld vorkommt. Weil du könntest ja auch sagen, hier sitzen wir 2 Meter, 1 Meter, machst du das.
Ich schmeiß dir ein Bein ins Gesicht und...
Genau so. Also kannst du immer Platz sparen. Und dann haben Spieler immer, egal ob sie jetzt irgendwie U16 oder Profis waren, gesagt, natürlich fühlt es sich für sie an, ab einer Entfernung von 7 Metern, wenn ihnen aus 7, 8 Metern etwas zugespielt wird.
Okay.
Das andere ist Fummelkram. Aber ab da hat man das Gefühl, man bekommt einen Pass wirklich zugespielt.
Ja. Und was macht man dann, wenn man in der Mitte dieses 14x14 Feldes steht und einen Ball ins Gesicht geschossen bekommt?
Ja, gut, das ist wie im richtigen Leben. Dann musst du halt gucken, was die effektivste Lösung ist dafür. Am besten bleibst du liegen und wartest, bis der Arzt kommt. Spielunterbrechung, Pause. Das ist dann eine gute Lösung.
Hervorragend. Das können wir nachher gleich mal ausprobieren.
Genau. Ja. Also hier sind so in der Mitte sind insgesamt 8 Ballmaschinen, wenn ich das richtig sehe. Also die so quasi die den Ball so aufs Spielfeld spielen und dann sind am Rande sind so aufleuchtende LED-Quadrate, die in die man dann reinschießen muss, den Ball sozusagen.
Genau.
Oder in verschiedene Varianten. Dann gibt's, wenn ich da richtig informiert bin, gibt's eine ausgefeilte Software, über die man parametrisieren kann, wann der Ball wohin geschossen werden muss, dass man quasi so ein Regelwerk spezifizieren kann, welches Trainingsprogramm jetzt sozusagen abläuft.
Ja gut, das ist logisch. Das ist, also wie wenn ich dich jetzt angucke, ne? Du schießt mir was zu, ob das ein Ball ist oder irgendwas anderes oder ein Schlüssel. Kann ich immer.
Du kannst mal ausprobieren.
Nein. das sind, ja. Den zurückzuwerfen ist easy.
Ja.
Problematisch ist, wenn du sozusagen, du wirfst mir was zu und die Aufgabe besteht darin, dass ich dann mich dabei umdrehen muss und etwas finden muss, was ich vorher nicht weiß, wo das Ziel hinter mir liegt. Ich weiß nur, dass es hinter mir liegt.
Ja.
Und da hast du halt relativ große, das kannst du in dem Fall messen, relativ große Zeitunterschiede, wie schnell das jemand machen kann.
Mhm.
Oder wie schnell kann sich jemand in einem für ihn unbekannten Raum orientieren. Im Endeffekt ist das eine Problematik, dass im Fußball, die hast du auch bei jedem Ballerspiel oder sowas. Also wenn es neu ist.
Ja.
Wenn du schon mal durchgenudelt hast und alles durchgespielt hast, dann ist kein Thema. Aber
für mich ist jedes Ballerspiel jedes Mal neu.
Genau.
Ja.
Aber das ist so die, da kommst du quasi zu der Kernfunktionalität dessen, wo die Problematik darin besteht, wenn eine Sportart immer schneller wird. Und Fußball ist halt eine Sportart, die eben strategische Reserven im eine Geschwindigkeit hat, also wie schnell machst du etwas?
Mhm.
Und Geschwindigkeit ist halt grundsätzlich nicht zu verteidigen. Also wenn du in Relation schneller als dein jeweiliger Gegner bist, hat er halt Probleme.
Ach so.
Und die Herausforderung besteht halt darin, schneller als dein Gegner zu sein. Und da gibt es halt die, ja, gibt's ja den alten Spruch, ja, der Schnelle schlägt den Großen.
Und hier geht es um Geschwindigkeit, darum Geschwindigkeit zu trainieren.
Nee, Geschwindigkeit, also nicht primär, ich sag mal Adaptionsfähigkeit. Du hast halt das Problem, Adaptionsfähigkeit meint in dem Fall, du hast das riesengroße Problem, dass du kannst nicht wissen, was passiert in der 70., 17., 12. oder sonst wie vielten Minute in einem Spiel, das weißt du einfach nicht. Und jeder, der das behauptet, das zu wissen, mit welcher Theorie auch immer, es ist halt, geht halt nicht.
Mhm. Ja.
Und in dem Augenblick, du kannst aber messen, wie schnell sich jemand orientieren kann und dann eine vorgegebene Lösung exekutieren kann. Wobei man sagen muss, vorgegebene Lösung, also das, was du vorhin gesehen hast, Max, war halt, er kriegt ein Ziel. Wir können es aber auch machen, dass er drei Ziele hat oder zwei Ziele.
Mhm.
Dann kannst du sagen, okay, von den drei Zielen sind zwei Own Numbers, also das heißt, das sind deine eigenen, einer ist dein Gegner oder du hast nur ein Ziel, was dein Mitspieler simuliert und hast zwei Gegner. Und je nachdem, wie nah die Ziele dann da dran sind, kannst du sozusagen Entscheidungspräferenzen, also wenn du jetzt, gibst ihm also 100 Aufgaben und dann kannst du halt sehen, wenn du ihm immer drei Optionen gibst, dann kannst du ein Muster erkennen, welche Entscheidungspräferenzen er hat. Also für welche Muster entscheidet er sich.
Also wie risikofreudig.
Richtig. Zum Beispiel risikofreudig oder gleichzeitig auch, also wie schätzt er sich selber seine eigenen technischen Fähigkeiten ein? Es gibt dann also Leute, die Profis oder Nachwuchsleistungszentrumsspieler, die sagen halt, ich spiele lieber das sichere Ding und das hundertprozentig, ich gehe kein Risiko. Oder ich bin halt einer, der, dem ist es sowieso egal, da verliere ich zwar jetzt am Score, also bin ich so präzise und nicht so genau, aber ich liebe halt das Risiko als Prinzip. Und das ist halt grundsätzlich egal, wie die Werte auch sind und welche Werte da rauskommen. Weil man immer die Diskussion hat, ja, Zahlen, das ist so schwierig.
Hm.
Und da sage ich immer, Zahlen ist nicht schwierig, Zahlen ist nur schwierig für Idioten, weil es bleibt immer, wie gewichtest du das?
Mhm.
Das ist, wenn dir jemand sagt, morgen regnet es mit 70%, ja okay, nimmst du den Regenschirm mit, ja oder nein? Das kann dir niemand abnehmen, oder? Und das ist dasselbe, wenn du jetzt Zahlen hast über Sportler, über Verläufe, wie die sich entwickeln, das im Endeffekt zu bewerten, behalten wir den, geben wir dem einen Profivertrag, stellen wir den auf im Spiel, stellen wir den nicht auf, behalten wir den im Leistungszentrum, ja oder nein. Das sind im Endeffekt sind das Hilfsmittel, Krücken, die es theoretisch erleichtern können, aber nicht erleichtern müssen.
Mhm.
Also ich sag mal, du kannst doch zu viel Information haben.
Okay, diese Maschine ist auf jeden Fall in der Lage, zu viel Informationen zu liefern, das hoffe ich zumindest. Darf ich fragen, also du hast im Wesentlichen, ist das quasi deine Erfindung, wovor wir hier sitzen. Das ist jetzt, du hast irgendwann mal vorm Fernseher gesessen beim Fußball und hast dir gedacht, sag mal, das wär's doch, oder wie bist du darauf gekommen?
Ich erzähle mal jetzt die Medium Extended Version.
Okay, wir haben Zeit.
Also wenn du süchtig nach was bist, und ich bin als Kind, würde ich schon sagen, also wenn ein Fernseher irgendwo lief oder ein Spiel kam, ich musste es mir halt angucken, zwanghaft. Und das ging halt bis in die Studienzeit, wo ich mich dann teilweise dafür gehasst habe, dass ich eben so viel Fußball gucke oder so oder auch so viel gespielt habe als Kind. Weil kam dann so ein Moment, wo ich dann auch beim Zugucken mich immer gefragt habe, warum guckst du dir das so ewig an? Hm. Und das ist vielleicht noch ein anderes Thema, warum das berührt halt die Frage generell, warum ist das denn für viele Leute so wichtig?
Eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, wenn ich Leute bei Fußball beurteile.
Ja. Ja, das ist ich glaube, dass es also Anthropologen oder dass es sehr viel Sinn macht. Mhm. Oder dass es ein sehr sinnvolles Spiel ist, aber die meisten Leute nicht wissen, warum es sinnvoll ist oder warum das so viel aussagt. Ich glaube ganz einfach, mal die ganz kurze Version zwischen hier eingeschoben, ist einfach die, dass Fußball die perfekte Simulation ist oder ein perfektes Abbild ist der gesamten Gesellschaft. Du kannst dir erstens, und das ist für viele Leute so faszinierend, du kannst dir den Erfolg erstens nicht erquatschen. Du kannst ihn nur erarbeiten.
Mhm. Und das ist schon mal ein Unterschied zur Realität.
Richtig, das ist ein großer Unterschied zur Realität und deshalb hat das dieses archaische Moment. Die Leute schauen eben gerne dabei, scheinbar, die Leute schauen gerne Leuten dabei zu, wie sie Fehler machen oder wie sie Entscheidungen finden, ob die es richtig oder falsch sind. Und du hast halt permanent in einem Fußballspiel so viele Unbekannte. Du bist halt kein Einzelkämpfer und wenn deine Mitspieler, da kannst du noch so brillant sein und ob du Maradona oder sonst wie heißt, wenn deine Mitspieler dich hängen lassen, alleine kannst du nicht Weltmeister werden.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, dass das eben auf mehreren Schichten und mehreren Erklärungsebenen ein Zusammenspiel ergibt, was viele Leute eher intuitiv dein Modell erkennen, was ihre Realität oder ihre Beobachtung widerspiegelt. Denn absolut klar, wenn du jetzt fährst nach Grönland, triffst da jemanden, der hat noch nie Fernsehen geguckt und erzählst dem, du pass mal auf, da haben wir was, da ist ein grüner Rasen, ringsrum eine Betonschüssel, 30.000 Mann, der zahlt die Milliarden für die TV-Rechte, sagt er, nee, glaube ich nicht.
Ja.
Was soll das sein?
Kommen ja gar keine Eisbären drin.
Ja, also wie gesagt, ein Ratio, völlig abstrakt, wenn du es, wie gesagt, jemanden erklärst, der das nie gesehen hat, mhm, und damit nicht sozialisiert wurde, der versteht es eigentlich nicht.
Auch ich, der es, wie gesagt, sehr, sehr häufig gesehen hat, verstehe es eigentlich. Also ich kann die Faszination dafür, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch, ich habe irgendwann, also ich meine, ich bin ja jemand, der sich dann eher so auf die sehr verkopfte Weise an solche Themen heran, irgendwann mal eine lange Dokumentation auf Arte über Fans beim Fußballspiel, wie sehr das ritualisiert ist und wie sehr viel das mit dem ursprünglichen Schamanentanz und weiß der Teufel was, sich das Gesicht bemalen, Kampfgeräusche Geräusche.
Von Desmond Morris, glaube ich, diese Doku, ja.
Ja. Ja, die war ganz großartig. Oder auch eben dieses Leute, die da, sich da reinsteigern und so. Das finde ich schon alles sehr faszinierend. Ich finde auch das finde ich ja eigentlich sehr schön. Das gab es ja, glaube ich, jetzt am Wochenende irgendwie beim Pokalfinale, glaube ich.
Real gegen Atletico.
Nee, das war Champions League Finale.
Yes. Bei Borussia Dortmund versus gab es ja irgendwie. Mhm. Hast du wahrscheinlich geguckt, nehme ich mal an? Oder?
Ich war im Stadion. Hm.
Du warst, okay, dann hast du. Für dich wird jetzt dieser Fehler, diese Schiedsrichterfehlentscheidung wahrscheinlich dann eher nicht so angenehm sein.
Nee, aber das ist normal. Also ich würde sagen, das ist, also wenn du an der Stelle rumweinst, weil du irgendeinen Club präferierst, dann guckst du ja das falsche Spiel, weil das ist seit, also die letzten. Es gab wesentlich größere Skandale. Mhm. 2002 bei der WM in Südkorea und Japan, da gab es mindestens zwei richtig gekaufte Spiele. Südkorea gegen Italien und Südkorea gegen Spanien. Da kann man jetzt bei YouTube sich nochmal diese Kurzversion aus Spanien und aus Italien anschauen. Das sind wirklich Sachen, die... Man hat es Jahre später, ist dann der Schiri aus dem Spiel Italien, Südkorea in New York, am, wie heißt der, JFK, verhaftet worden mit einem Kilo Koks oder sowas. Und der Typ scheint schon vorher eben, wie gesagt, sehr empfänglich für Nebenverdienste gewesen zu sein eben. Bloß hat er eben eigentlich nichts bei einer Weltmeisterschaft verloren. Also jedenfalls, das war, hänge ich mich mal aus dem Fenster, war hundertprozentig verkauft oder gekauft. Und der Urs Meier, der damals das Schweizer Schiri, der damals das Halbfinale Deutschland gegen, was war denn das, war sogar Südkorea, gepfiffen hat, Deutschland ja 1-0 gewonnen hat, da ist ja der Präsident der südkoreanischen, des südkoreanischen Fußballverbandes zum Blatter gelaufen und hat gesagt, er muss den Schiedsrichter austauschen.
Im Spiel?
Ja, in der Halbzeit.
Okay.
Und ich meine, wenn du Urs Meier sowas öffentlich erzählt, als Schiri, der das pfeift, merkt man ja nur, dass die Südkoreaner haben halt so viel damals rein investiert in diese Weltmeisterschaft und dann sollte das eben auch...
Dieses Detail sollte auch stimmen.
Dieses Detail sollte dann eben auch stimmen. Und deshalb zurück auf das Spiel Bayern-Dortmund. Klar kannst du jetzt sagen, man hätte wissen können von Seiten des DFB, dass der Schiri, der das Spiel pfeift, den Klopp schon zweimal auf die Tribüne geschickt hat, dass er ihm schon zweimal eine rote Karte gegeben hat.
Okay, ich habe hier nur die Hälfte der Informationen offensichtlich.
Ja, also da kannst du nicht, aber ich sag mal so, die Regeln hat er schon eingehalten. Also wenn er es nicht erkennen kann, da kann er sich ja hinstellen auf den Punkt, lässt er weiterlaufen. Klar, dass es alle im Stadion gesehen haben, das war offensichtlich. Das Tragische ist eigentlich eher, dass es sozusagen dem Schiri verwehrt ist, wie beim Eishockey oder so, einfach mal in die Bande zu gehen und zu sagen, hier zeigt mir mal aus euren 40 Kameras, da habt ihr doch irgendwo einen Monitor mitlaufen, macht mal 30 Sekunden zurück, will ich mal kurz sehen.
Das finde ich ja eigentlich ganz gerade ganz angenehm an dem Spiel. Ich habe in meinem Leben einmal ein Footballspiel geguckt, glaube ich, das Finale, und das lief irgendwie so nachts um 3 auf irgendwie, ich weiß nicht wo. Und da wurde halt, ich glaube Sat.1 hatte, also irgendwie auf jeden Fall, der Moderator hat so ja, und bleiben Sie dran, weil gleich treten die in 2 Minuten treten die Rolling Stones auf. Und da habe ich gedacht, na okay, gucke ich mir mal so mal lustig Rolling Stones an, wie die so in der Halbzeitpause aufspielen. Und was ich aber nicht wusste, dass es 2 Minuten Spielzeit sind. Ich habe nach 20 Minuten abgeschaltet, weil dann einfach irgendwie eine Minute rum war zu dem Zeitpunkt. Also kein Witz. Weil die ganze Zeit hat der Schiri mit irgendwie, also die hatten dann so Bildschirme, die dann so mit so Sonnenschutz oben drüber, hat er im Wesentlichen rumgestanden und hat geguckt, was da jetzt gerade abgeht. Wahrscheinlich, weil mit jeder Entscheidung, die er falsch trifft, geht es irgendwie um ein paar Millionen. Klar, es ist ja viel Geld, was für die Vereine dahinter steckt. Und wahrscheinlich klagen die da auch gerne mal oder beschweren sich am Ende drüber. Oder ich weiß nicht was. Aber das ist irgendwie, das finde ich ja irgendwie dieses Schöne daran, das ist ein Spiel. Aber ich interessiere mich auch nicht für Fußball, insofern bin ich vielleicht der Falsche dafür.
Ja, sag mal so, dass du also wenn man sagt, das ist ein Skandal, dann kannst du, der Skandal liegt dann dahingehend, dass man den Schiri damit alleine lässt und ihm nicht die Möglichkeiten, die ja nichts kosten. Kameras im Nebenstadion, Kabel liegt, Monitor ist da, zack, bums, 30 Sekunden zurückspulen, kann jedes Gerät und dann. Guckst es einfach nochmal an.
Ja.
Das verzögert auch jetzt dieses Argument, dass das Spiel dadurch verzögert würde oder sowas, finde ich Mumpitz, weil gibt es auch Festlegungen. Im Hockey ist, glaube ich, so, die haben 2 Möglichkeiten, jede Mannschaft einmal zu intervenieren pro Halbzeit. Ich weiß die Regel nicht ganz genau, aber ich glaube, so, wenn die pro ist, also wenn sie recht hatten mit dem Wunsch nach Intervention, hat es keine negativen Konsequenzen. Ansonsten dürfen sie wohl nicht nochmal intervenieren oder so.
Ah, okay. Du
überlegst dir das sozusagen auch extrem genau, will ich es wirklich intervenieren? Aber
okay, so eine Regel könnte man natürlich machen, klar.
Und aber was hältst du von so Torlinientechnik?
Finde ich prinzipiell nicht verkehrt, bloß ich sage mir einfach, das ist eigentlich bei dem technischen Equipment, was sowieso bei jedem Profispiel oder jeder Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Bundesliga da ist, brauchst du es eigentlich nicht, weil du hast ja, ich müsste ich den Fall konstruieren, wie wahrscheinlich das ist, wie viele Kameras müssten ausfallen, damit du das dann trotzdem nicht im Bild hattest.
Ja.
Also ich glaube, die sind sowieso bei Weltmeisterschaften oder Bundesligaspielen redundant bestückt und wenn eine kaputt ist, dann wird es mit einer anderen Kamera gecovert. Also die Tatsache, dass du es darüber nicht sehen könntest und dann hast du immer das Summenausspiel, also das Bild, was quasi am Mischer sowieso anliegt.
Ja.
Und ja, das kostet auch Festplatten. Selbst wenn das jede Kamera für ein Spiel
recordest.
Ja, genau, du kannst ja nach Festnick, dann überspielst du die Festplatte wieder und dann es wird sowieso aufgenommen und die Wahrscheinlichkeit, dass du Da bräuchtest du irgendwie 8 Spieler liegen, theoretisch auf der Linie und auf dem Ball. Und du kannst es mit keiner Kamera sehen, ob, wo der Ball ist. Der Ball ist theoretisch möglich. Dann hättest du nur eine Möglichkeit, durch so ein Indie, so eine Torlinientechnologie dann zu sagen, es wäre dahinter oder davor. Aber da gibt es dieses Argument, dass die sagen, okay, es müsste bis zu den unteren Spielklassen einheitlich sein. Mhm. Oder auch in unteren Klassen, wo ich sage, naja, als ich Studi war im Ruhrgebiet, da haben wir auf Ascheplätzen gespielt. Das ist auch kein Rasen. Ja. Das sind auch keine identischen Bedingungen. Und das mit den identischen Bedingungen finde ich auch ein bisschen strange. Also, aber wie gesagt, das ist eben Politik.
Wobei das Argument natürlich so mit der Torlinientechnik, wenn die dann irgendwann mal, wahrscheinlich lässt die sich dann in ein paar Jahren auch billig genug herstellen, dass man sie an jeden Bolzplatz kloppen kann. Und dann ist das natürlich ein Milliardengeschäft.
Naja, du brauchst die Sender auf jeden Fall. Also ja klar, in ein paar Jahren sicherlich. Dann kriegst du es wahrscheinlich irgendwie für 200, kannst es dabei Elektronik Konrad dir so das eigene Set dann. Why not? Keine Ahnung, was es augenblicklich kostet, aber ich finde es eher eine müßige Diskussion, dass 2006 im Finale ja sowieso schon so gewesen ist. Da ist der TV-Beweis ja eingeführt worden. Also als der Zinedine Zidane den Materazzi da abgeschossen hat mit diesem
Kopfstoß.
Und das hat der Schiedsrichter und die Linienrichter haben es nicht gesehen. Es hat damals der vierte Offizielle hat es gesehen und der vierte Offizielle hat es auf dem Bildschirm gesehen. Und als er auf dem Bildschirm gesehen hatte, in der Wiederholung, hat er dem Schiri ein Signal gegeben, dass es eine rote Karte war. Und damit war er quasi unbeabsichtigt, aber in einem Fußball-Weltmeisterschaftsfinale der TV-Beweis mehr oder weniger eingeführt worden.
Ah, okay.
Weil der Schiedsrichter hätte in dem Moment sagen müssen, ich nehme diese Informationen nicht an, da sie irregulär erworben wurde. Aber das ist so ungefähr, die Diskussion ist teilweise so haarsträubend, dass wie wenn ich mit meinem Handy ein Foto machen würde und filmen, wo ich einerseits den Tachometer in meinem Auto habe und gleichzeitig noch das 30er-Schild dann draußen im Auto, vorm Auto sehe, wenn ich mit 180 an der Schule vorbeikacheln tue. Dann kriegt diesen Film jemand, dann sagt die Polente, es gilt aber nicht, weil da kein Blitzer da. Also natürlich, also es ist irgendwie, ich übersteige meine intellektuellen Kapazitäten irgendwo.
Daran erinnere ich mich auch noch an dieses Spiel. Da war ich auch sehr betrübt darüber. Aber das fand ich tatsächlich so einen schönen Moment in einem Fußballspiel, nämlich dass es überhaupt nicht um Sport geht, sondern rein um Psychologie und jemand anders schafft es halt, dich so weit zu provozieren, dass er eben nicht anders kann und dafür dann die rote Karte kassiert. Das finde ich also. Ja, ich glaube, ich mache mich jetzt hier nicht beliebt bei Fußballfans. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, wie genau bist du denn eigentlich auf die Idee zu dieser Maschine gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Also ich frage mich immer, wenn ich so Bücher oder sowas lese, dann frage ich, okay, was hat das für eine Bedeutung? Und also das, was sich eigentlich jeder fragt, wenn du was machst. Und wenn du halt Fußball, sag mal, sehr gerne hast, dann habe ich immer sehr gerne, also auch Tennis gespielt oder Golf oder Billard. Und ich habe mich immer gefragt, wie kannst du dir möglichst schnell was draufdrücken? Mhm. Also schnell etwas gut können. Mhm. Und mir fiel beim Tennisspielen immer auf, dass du Spieler hast, die zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr quasi technisch besser werden. Und dann hast du beim Fußball das Phänomen, dass die Leute technisch selten besser werden. Oder mir fiel halt keiner ein. Oder ich konnte keinen beobachten von denen, die ich beobachtet habe in der Bundesliga, wo ich sagen könnte, zwischen 20 und 30 ist er technisch besser geworden. Das heißt, er konnte irgendwie mit 30 dann mit einer höheren prozentualen Wahrscheinlichkeit den Freistoß am 16er irgendwie direkt ins Tor schießen, also das mit 20 gekonnt hätte. Und da ergab sich so, weil ich so ein paar lose Gedanken und habe mich dann mit einem Kumpel unterhalten, der eben beim HSV Profi gewesen ist, seine Karriere früh beenden musste. Und da habe ich gesagt, sag mal, was habt ihr damals beim Ernst Happel eben so trainiert? Und hat er gesagt, ja, das, was man auch in der dritten Liga trainiert. Dann sage ich, nee, glaube ich, der ist nicht. Ich sagte, oh ja, das ist so. Und dann sage ich, ja, wo kommt denn der Unterschied her? Und dann sagt er, der Unterschied kommt nicht vom Training. Er sagt, der Unterschied kommt von der Genetik, rein nur von der Genetik. Und da war ich ein bisschen geschockt gewesen. Und dass er das so einfach sah, weil ich dann ihm sagte, ja, du meinst jetzt nicht, dass du deine Karriere zum Profifußballer irgendwie, dass das deinem Trainingsfleiß zu verdanken ist und so weiter. Dann sagte er, ja, auch, ich war ja schon fleißig. Aber es hat nur Sinn gemacht, weil ich begabt bin. Und dann habe ich eben, also worauf ich hinaus wollte, war einfach damals schon, dass ich gedacht habe, okay, der Kern ist eigentlich, du kannst das Eigentliche im Fußball so, wie bei mir auch als Kind getrainiert wurde, das kannst du eigentlich nicht trainieren, weil das Trainieren ist, was das, die Essenz ist, wenn du es, dass du erkennst, wenn du den Ball kriegst oder auch wenn du ihn nicht hast, wie du die größtmögliche Gefahr für den Gegner erzeugen kannst. Mhm. Also ob das nur eine eigene Aktion ist oder ob du den Ball nur zu deinem Mitspieler spielst oder dich so bewegst, dass dein Mitspieler dich besser einsetzen kann. Alles eine permanente, sozusagen so ein Highspeed-Schach kannst du es auch nennen.
Mhm. Okay.
Highspeed-Schach mit eigenem Körpereinsatz. Und da habe ich einfach festgestellt, dass mir das selber schwer fiel, wo ich immer dachte, okay, jetzt habe ich den Ball. Ah, im Augenwinkel sehe ich meinen Kumpel, zack, bumm, spiele ich den Ball jetzt rüber. Und was war? Oh, scheiße. Habe ich den gegnerischen Verteidiger nicht gesehen, der ist ja dazwischen gegangen. Ah, hätte ich mal genauer hingucken müssen. Und da kommst du halt in so einen Bereich, wo du einfach feststellst, das handelt sich dann um 200 bis 800 Millisekunden in dem Bereich, wo du richtige Entscheidung treffen kannst. Wo Entscheidungsdruck auch besteht. Und die Frage ist einfach die, wo besteht dann der riesengroße Unterschied zwischen einem Individualsportler, einem Tennisspieler oder Golfspieler und einem Fußballspieler? Der Golfspieler kann sagen, ja, den habe ich gerade verkackt, der hat im Fünfereisen gespielt, den spiele ich jetzt mit dem Siemer nochmal, lege mit der Driving Range schön hin und dann kann ich das trainieren, bis ich das blind kann. Der Fußballer müsste ja sagen, Trillerpfeife, so Jungs, jetzt rennt mal alle zurück, gebt mir nochmal den Ball, ich weiß jetzt, wo mein Fehler war. Da würden die alle sagen, sag mal, so ein Eier am Wandern oder wie? Wir stehen doch jetzt wegen deinem Mist, den du gemacht hast, lassen wir das Spiel nicht rückwärts laufen. Aber das ist quasi der Unterschied. Also das heißt, da der Homo sapiens die Eigenschaft hat, Fehler sofort korrigieren zu wollen, wenn er einen gemacht hat, will er den am liebsten sofort korrigieren und sagen, okay, gib mir das nochmal, ich möchte das nochmal tun. Das hat er beim Fußball nicht. Er hat den Fehler, der Gegner hat den Ball, er kann der Sache hinterherrennen. Ob die Sache ähnlich wieder passiert, naja, kann schon sein. Aber der Abstand wäre, ist dann halt extrem groß.
Und wenn dann, das heißt, am nächsten Spiel und wenn es wieder drauf ankommt.
Ja, oder nächste Trainingseinheit und so weiter. Aber auch da ist doch der zeitliche Abstand relativ groß. Und du brauchst immer einen gewissen Zeitabstand, der nicht zu groß sein darf, zwischen dem Fehler und der Möglichkeit, ihn zu korrigieren. Mhm. Ja, und da habe ich halt, es gibt halt diese zwei Faktoren. Das ist Intensität und Repetition. Das ist halt, wenn ich heute irgendwie drei Tasten auf dem Klavier anschlage und das nächste Woche nochmal mache am selben Montag, der Witz ist gleich null. Und beim Fußball geht's halt, ist es dann eben die sogenannte Adaptionsfähigkeit. Das heißt, wenn dir das Gezielte nichts nützt in dem Sinne, weil das Gezielte so nie vorkommt und es genügend sehr viele Trainer gibt, die sagen, das Beste im Fußball ist eigentlich, wenn du Fußball trainieren willst, musst du Fußball spielen.
Ja.
Und die ganzen mit Hütchenaufstellerei und so weiter, diese ganzen theoretischen Situationen kommen so nicht vor. Also du kannst, es kann sinnvoll sein, aber ja.
Fußball spielen ist am besten.
So, Fußball, genau, tu das, kommt dem Spiel einfach am nächsten. So. Und das ist einfach dann die Frage für mich gewesen, okay, wie kannst du für das Individuum genau diese Situation, er kriegt den Pass und hat eine Aufgabe, das, was es immer gibt. Hm. Reaktion, Entscheidung, Abschluss. Das gibt es für jeden Spieler, das gibt es für jeden Chirurgen. Reaktion, Patient kommt, Bein gebrochen, Entscheidung, was machen wir und Action. Und das ist halt, da ist es halt ein größerer Zeitrahmen. Beim Fußballer ist es halt einfach 100 Millisekunden, 200, das können, ist ein sehr enger Bereich. Und du kannst eigentlich nur eins trainieren, die Adaptionsfähigkeit, dass es ganz egal ist, was da passiert. Man nennt es auch Permutationsfähigkeit, ob mir jemand von hinten, ich mich dabei rumdrehen muss oder das von vorne oder halb hoch oder Brust, Fuß oder sonst was kommt. Ich muss halt, brauche halt die optimale Möglichkeit, alles verarbeiten zu können, was da passiert. Unter Zeitdruck und dann eben so gut wie möglich exekutieren.
Ja.
Und da brauchst du halt eine Anlage, und das macht der Footballer, die den Fuß mehr oder weniger den Zufall simuliert.
Also du machst ja eigentlich aus, jetzt in meiner Sprache zusammengefasst, du machst aus Fußball ein Computerspiel.
Naja, Computerspiel, also sag mal so, ein Computerspiel wäre ja so, dass du hättest keinen realen Bezug. Du hast den Ball, der Ball hat den Druck, wie
Ich meine insofern Computerspiel, wie du vorhin bei dem First-Person-Shooter, du machst es so lange, bis es sitzt. Wenn der jetzt nicht geklappt hat, dann mache ich den halt nochmal, und wenn der immer noch nicht geklappt hat, dann mache ich den nochmal und so. Und so lange kann ich den Level so lange trainieren, bis ich ihn wirklich perfekt durchspielen kann, und dann habe ich sozusagen jede Situation einmal gehabt, oder?
Ja, du wirst sie trotzdem nie so identisch haben, aber im Endeffekt ist es schon das.
Ja.
Es gab mal so einen geilen Artikel in, wie heißt das, Bild der Wissenschaft, glaube ich, und in Nature und Science, über so einen Typen, der ist auch im Guinness-Buch drin, der müsste jetzt 75 sein, und der coacht Basketballspieler. Mhm. Nur beim Korbwurf. Und da hat mir jemand auch diese Frage, bevor ich den Artikel gelesen habe, hat mir jemand diese essentielle Frage aus dem Artikel gestellt und gefragt, sag mal, schätz mal, was ist der Rekord im Guinness-Buch, was ein Typ, also musste da irgendwie 4 Zeugen ja haben.
Yeah.
Wie viele Freiwürfe hat er hintereinander gemacht, ohne einen einzigen Fehler? Und der Typ, als er es gemacht hat, war er schon weit über 60. Jetzt schätz mal, Max.
Jahre alt oder was?
Nee, wie viele Bälle hintereinander?
Ach, wie viele Bälle hintereinander?
7.
7, okay. Du, 7?
Ich würde irgendwie so 200 schätzen.
Nee, 3000.
3000. Wie lange wirft man da? Da ist man gute 2 Stunden beschäftigt oder sowas wahrscheinlich.
Ja, Minimum. Also ich weiß nicht, kannst im Guinness-Buch nachgucken. Und das dachte ich dann eben doch. Das ist dann interessant, und das führt in dem Artikel dann eben aus und sagt dann eben, okay, der meinte dann im Endeffekt, der Witz ist, du musst 100 schaffen. Dann kannst du eins, du kannst dich konzentrieren. Und dann geht es nur noch darum, dass du ab dem Moment kämpfst du gegen dein Gehirn.
Dass es zu langweilig wird, oder was?
Dein Gehirn sagt dann, ey, Alter, lass mal Cola trinken gehen, lass mal Pipi machen gehen, lass mal nach Hause fahren, lass mal Kino gehen, mach mal was anderes, leg dich mal hin, mach mal Liegestütze oder weißt du, Kuckuck was, irgendwas. Aber mach jetzt nicht das wieder, dieser Kampf, diese alle anderen Gedanken zu töten, auf Deutsch gesagt. Und ich erkenne, und weil er sagt ja, die 100 Dinger kannst du, also kannst du es drauf. Dann musst du dem Body immer sagen, ja, und jetzt wirbelst alle so, zack, bums, Bein rechts und so weiter. Und der hat das eben geschafft. Es gibt auch einen Versuch, der hat es wohl angeblich 4000 Mal geschafft.
Aber da ist ja Zeug reingepinnt.
Nee, irgendwie haben die formalen Kriterien nicht erfüllt, weil er hatte dann irgendwie nur 2 oder 3 Zeugen anstatt den verlangten 4.
Okay.
Weil einer von den Zeugen Pipi machen wollte.
Was war? Ja, nein, ich habe alles gesehen, alles gar kein Problem.
So, und in dem Augenblick, ich das gelesen habe, war mir auch klar, dass der Homo sapiens ist halt das einzige Tier, das zielen kann mit, ja, und dann habe ich mich eben, das ist schon ein paar Jahre zuvor vor dem Artikel gewesen, gesagt, das kann nicht sein. Da setzt du dich irgendwie in die Philharmonie und da spielen Leute 2 Stunden Klavier, ohne sich zu verklimpern. Dann gehst du Samstag oder Sonntag ins Stadion und da kommen dann Typen aufs Feld, die spielen angeblich auch jeden Tag 2 Stunden, trainieren das. Aber die können keinen geraden Pass über 20 Meter spielen. Wie kann denn das sein? Jetzt kannst du sagen, die sind doof oder sowas. Ich meine, das mag ja auch teilweise sein, wobei das nicht so stimmt in dem Sinne. Aber und da sagte dann jemand zu mir, sagte, klar, Christian, stell dich mal mit dem Notizblock hin. Und tun wir bei einem ganz normalen Fußballspiel zugucken, wie häufig berührt derjenige den Ball?
Ja. Hm.
Weil heutzutage kriegst du ja immer diese Statistiken mit, der Typ hat 100 Mal, 50 Mal, 10 Mal den Ball berührt im Spiel und so weiter und so fort. Und da kommst du dann ganz schnell darauf, dass eben diese für sogenannte motorische Höchstleistungen, die Repetitionsraten für motorische Höchstleistungen extrem weiter sind als das, was im Fußball bisher normal war. Deshalb.
Also er tritt einfach, ein Spieler tritt während eines normalen Spiels nicht oft genug gegen Ball, um wirklich richtig, richtig, richtig gut zu werden. Also so gut, wie er werden könnte, theoretisch. Oder wie?
Genau.
Okay, krass.
Du kannst es so, wobei man da an der Stelle auch noch vorsichtig
mehr sein. Mehr Bälle, ganz einfach.
Mehr Bälle, genau. Spielt mit vielen, genau. Ja, es scheint so zu sein, dass es dieses Limit gibt, dass unter einem gewissen Intensität Level, kein Lernprozess stattfindet. Leider. Wahrscheinlich kann man es in Zukunft medikamentös lösen oder operativ. Also ich weiß zumindest, dass daran gearbeitet wird an solchen Sachen. Aber ja, unter einer gewissen Repetitionsrate ist halt nichts zu machen. Und das ist natürlich dann speziell im Fußball, also wenn du hier einen Spieler reinstellst, dann kriegt er halt in 10 Minuten 100 Aktionen. Die kannst du genau überprüfen. Und um das zu simulieren, bräuchtest du halt mal so 8 Trainer oder so. Und noch Mannequins, die die Bälle immer einsammeln. Also du erreichst, du kannst theoretisch ein Repetitions- und Intensitätsniveau erreichen, was du so nicht bekommst. Und
mögen die Spieler dieses Ding oder hassen sie
es? Ja, die lieben das.
Die lieben es.
Ja. Also ich sag mal, also bei Teenagern angefangen, das war für mich immer der Indikator, dass ich nicht auf dem falschen Dampfer bin, war der, wenn du das einem 14-, 15-jährigen Teenager zeigst, der sagt, okay, das ist PlayStation 5.0. Muss halt rausprügeln. Für die ist das eben, ja, das ist ungefähr so wie Max, wie wenn du dir, als du eben 14 warst, damals schon ein iPad gekriegt hättest.
Hm. Hättest du, dann werden wir heute hier nicht sitzen.
Ja, das ist, ja, also die kannst du, also ich habe das in Dortmund im Nachwuchsleistungszentrum, auch in Hoffenheim erlebt oder auch in Katar. Die sagen einfach dann, oh, kann ich nicht hier schlafen irgendwie daneben oder so. Also völlig, ja, ist auch so eine Sache, das verstehe ich ja auch nicht so richtig. Also ich verstehe es schon, klar, ich habe als Kind auch wie ein Wahnsinniger oder Jugendlicher wie Wahnsinniger gekickt. Aber dieses, wo kommt das her? Gerne kicken, das ist eben, ja, ist auch so eine animalische Sache. Wie für Angeln halt für manche Leute, weiß ich, guck.
Es gibt ja ein Video von mir, wie ich in dieser Maschine drinne stehe. Ich muss ja zugeben, auch selbst bei jemandem, der so gar nicht spielen kann wie ich, so dieses Bedürfnis, gegen einen Ball gegenzutreten, wenn er da liegt, ist schon irgendwie so ein bisschen gegeben. Aber also dann hattest du irgendwie so diese Idee, okay, da braucht man so eine Trainingsmaschine und dann bist du im Baumarkt und hast dir Rollrasen gekauft?
Nee, nee,
oder?
Nee. Also da habe ich erst nochmal, also Leute, von denen ich meinte, dass sie eben, ja, das methodologisch, psychologisch und so weiter durchblicken, eben lange konsultiert und dann habe ich gesagt, naja, du kommst halt in den Bereich, dass du es keinem erklären kannst, wenn du es nicht wirklich baust.
Ja.
Weil wenn du das im theoretischen Bereich hältst, stell das Ding ist hier leer, die Halle, und du sagst dann, ey, stell dir mal vor, Alter, ey, oh, hier, und hast du nicht, und dann denken die alle, ey. Du kommst einfach in den, wie soll ich mal sagen, also dahingehend hat mir sehr geholfen an der Stelle, dass ich war 1997 bei George Lucas bei Star Wars auf dem Set und bin damals mit dem besoffenen Ewan McGregor von Tatooine,
von Naboo geflogen.
Nee, ich war von Tourseur nach Frankfurt geflogen. Und als mir klar geworden ist, der George Lucas damals, der hatte ja kein Dramatica oder Word oder sowas in den 70er Jahren. Der hat einfach einen Bleistift und weißes Papier gehabt.
Ja.
Und wenn du dort bei Tourseur diese Stadt, kannst du auch mal googeln hier, Tatooine.
Ja.
Kriegst du bei Google Maps.
Achso, diese Stadt von oben, ja. Hm?
Ja. Wenn du das nicht machst, das glaubt ja keiner. Weil wenn du dich mit Imagination beschäftigst oder mit, ich habe lange genug Werbespots und so weiter gemacht, du hast halt das irrsinnige Problem, was nur wirklich ganz auserwählte Genies auf diesem Planeten können, die mit Sprache etwas erklären können, schriftlich oder ist hier mündlich, wo die Leute sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. So. Also ich weiß nicht, bei Star Wars zum Beispiel, ob man sich das vorstellen könnte, wenn das nur geschrieben wäre, ohne Bilder.
Ich glaube, es wäre nicht ganz der Erfolg gewesen, der es ist. Chewbacca, Doppelpunkt.
Genau, ich versuche, du hast auch wahrscheinlich ja diesen als Kind diesen Klon gelesen von wer ist denn der Typ nochmal hier? Herr der Ringe? Haben die Russen doch kopiert. Wie heißt der Zauberer des Smaragdenstaats?
Ach so, nee, das war nicht von Herr der Ringe die Kopie, sondern es war hier von
Wizard of Oz?
Wizard of Oz die Kopie, genau, der Zauberer des
Smaragdenstaats genau.
Und so. Ja, ja, klar, ja. Die habe ich in diversen Sprachen gelesen, ja.
Genau. Und da war es ja auch so gewesen, da gab es bei uns immer diese Bilder dazu.
Ja.
Fand ich immer scheiße. Ohne Bilder fand ich irgendwie.
Das stimmt. Das sagt mir, macht die Fantasie kaputt, die Bilder dazu. Okay, also dann wollten nicht die Leute, damit du aufhörst, von dieser Maschine zu erzählen, haben sie gesagt, geh mal weg und bau erst mal.
Also das war mir dann sofort klar, dass du dich bei gewissen Leuten, ich sag mal so alten universitär geprägten Sportwissenschaftlern, dass du da keinen Blumentopf bei denen gewinnst, weil das, du kannst sie da nicht überzeugen.
Ja.
Und ja, dann habe ich gedacht, baue ich das Ding einfach mal. Und dann habe ich nach einer effektiven Methode eben gesucht und dachte, naja, es bauen wir es nicht so schön. Es geht jetzt erstmal um Form Follows Function. Das war quasi der dritte Vorgänger von dem Ding gewesen.
Wie viele, wir sitzen jetzt hier vor quasi dem ersten echten Prototypen, der sozusagen so auch aufgebaut worden ist oder verkauft worden ist, mehr oder weniger, oder?
Na, davon sag ich mal, wenn das die Version 2.0 ist, dann sind im Feld draußen jetzt die Version 2.5.
Okay.
Also 3.0 würde ich es noch nicht nennen, 2.5 ist draußen.
Und wie viele Versionen hast du davor gebaut?
Drei.
Also sag mal so.
Alle in der Größe?
Zwei in der Größe.
Zwei in der Größe, okay. Gibt es die noch oder sind die irgendwie abgerissen worden? Und
gibt's die waren standen genau hier.
Ah, okay.
Da habe ich direkt so Stahlseil dran.
Mhm. Okay, das ist Mut.
Ja. Also das heißt nicht Stahlseil nicht dran, also musst du es richtig abschrauben,
wieder
alles auseinanderbauen. Nee, das ging nicht anders, weil die, wie soll ich sagen, das erste, es ging halt nur darum, um rauszufinden, ob zum Beispiel diese Interaktion zwischen diesen Highspeed-Lichtschranken, die ja eben jetzt keine Fahrstuhl-Lichtschranken sind. Also wenn du durch einen Fahrstuhl...
Genau, das kannst du mal erzählen.
Genau, wenn du durch einen Fahrstuhl, schießt ein Fußball in den Fahrstuhl rein, da sagt die Fahrstuhl-Lichtschranke, nee, da war nichts.
Also du Tür bleibt offen.
Hat?
Tür bleibt offen.
Genau, Tür bleibt offen. Das Signal
es wird nicht... Geht zu, besser gesagt.
Genau, wird nicht detektiert.
Ja.
Und also brauchst du Lichtschranken, die halt mindestens 800 mal pulsen in der Sekunde, damit wenn bei mit 120, ja, ausrechnen, so ein Lichtstrahl berührt und dann sozusagen den auch erkennt. Und zwar 100% erkennt und nicht 99,5, sondern 100% erkennt. Und ja, das war halt ganz schöne Frickelei, um das eben hinzukriegen. Damit diese Basics, diese Signalwege zwischen Prozessoren oder Computern und diesem Ding eben stabil ist. Weil es nützt dir nichts, wenn er drinnen schießt, ballerst du da einen rein und dann sagt er, mach nochmal oder so.
Ah, ja.
Oh Gott.
Ja, das muss funktionieren.
Das ist so wie im Web, wenn du so eine Eingabemaske hast, da tippst du dein Zeug rein, dann drückst du da drauf und dann Internet weg.
Ja.
Dann kannst du den ganzen Scheiß nochmal ausfüllen.
Das ist auch beim Programmieren ja das Problem. Ja? Wenn es in einen von 10 Fällen crasht, dann zählen die anderen 9. Oder Siri. Wenn Siri in einen von 10 Fällen nicht funktioniert, das ist, reicht um Scheiße zu sein. Kannst du es nicht mehr benutzen.
Ja.
Wie oft warst du in dieser Zeit oder warst du in dieser Zeit mal an dem Punkt, was mich interessiert, wo du dachtest, okay, nee, scheiße, das ist so und so viel Zeit meines Lebens, ich krieg's einfach nicht hin, das wird nix. Gab's diesen Punkt?
Nee.
Also warst die ganze Zeit eigentlich immer guter Dinge, dass du eines Tages vor dieser Maschine hier sitzen würdest, ohne zu wissen, wie sie aussieht natürlich?
Na, sag mal so, also mir war von Anfang an klar, ich konnte es nur nicht in Worte fassen, dass die Dinge nicht planbar sind. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der schreibt einen Businessplan und sagt, ja, boah, mach ich eine Bockwurstbude an Baku auf und das geht deshalb gut, weil und so weiter und so fort.
Und dann sind wir 2 Wochen pleite.
Genau. So, dass ich wollte so eine Dinge, die, wenn du irgendwie genügend Alk drin hast auf der Oderberger Straße, da im Nemo sitzt und dann weißt du was, ich habe eine Idee, ich mache eine Bockwurstbude auf dem Roten Platz auf, da gibt's reiche Russen. Sag ich, ja, fahr mal hin. Mach mal. Nee, also ich hasse Businesspläne und weil bei gewissen, also mir war nur, ich wusste nur, okay, die Idee ist geil, so, das habe ich intern für mich gesagt, die ist gut, das wird gebraucht, das ist schick und so viel Spieltrieb, also so kindisch oder kindlich bin ich noch geblieben, dass mir das halt so Spaß macht, so und dann ja, gebaut und dann eben vorgeführt. So, und dann war es natürlich, du kommst aber genau an den Punkt, dass, ich sag mal, das war der kritischste Punkt.
Ja.
Der kritischste Punkt ist genau der, wenn du wohin gehst, sagst, jetzt rufe ich mal bei dem Fußballclub an.
Mhm.
Und da bin ich Christian, ich habe dir euch das erfunden. Oh, geh weg, du alte Scheiße.
Ja. Okay.
Ja, da ruft doch schon wieder der Irre an. Ey.
Mit seiner Tennisballmaschine.
Da ist der Irre, der meint, der hat euch erfunden. So, das kannst du natürlich klemmen. So.
Ja.
Also musst du indirekt wobei ich weiß nicht, darf ich das erzählen? Ich habe damals einen großen, ich sag den Namen nicht. Ich habe damals schon gewusst, ich sag, okay.
Würde uns eh nichts sagen, wahrscheinlich.
Nee, ich hab damals gewusst, okay, ich sag mal, wo kommen die Leute immer gerannt? Okay, wenn es ums Geld geht, okay. Und da habe ich damals bei einem großen Sportartikelhersteller angerufen und habe gesagt, pass auf, ich brauche 1 Million Bälle.
Okay.
Und da haben die gesagt, ja.
Interessant, erzähl das doch mal.
Erzähl das doch mal, ja, gesehen. So, ja, so, hier, so, GmbH. Und dann schickst du dann halt so deinen GmbH-Briefbogen hin und mit deiner, da kommt mal einer vorbei.
Okay.
Und dann ging das eben eher relativ flott.
Ja. Okay.
Mit der Multiplikation, weil dann ging's, dann hat der erzählt, ey, da gibt's einen Irren, das glaubst du nicht, aber das gibt's wirklich.
Ja.
So.
Welcher Prototyp war das dann, den der gute Mann gesehen hat?
Den allerersten.
Und wie sah der aus im Verhältnis zu dem hier?
Also von der Größe her, von dem Innenfeld war es identisch.
Mhm. Also auch schon mit 4 Seiten. Und
ja, auch schon okay. Mit 4 Seiten. Und Innenseite identisch. Aber das habe ich aus, was war denn das? Mannesmann Stahlrohr.
Okay.
Also so wie, woraus Gerüste eigentlich gebaut werden.
Ach so, also
auf der Straße siehst du, ne?
Okay.
Da bin ich hier bei uns, kennst du Oderberger Straße? Beim Mauerpark,
yeah.
Wo immer Karaoke ist.
Yeah.
Und wenn du dort beim Flohmarkt bis zum Ende gehst,
yeah.
Da ist so ein Typ, der so ein Stinker.
Der verkauft so Footbonauten.
So ein stinkereicher.
Brauchst du Footbonauten?
Da kann ich zu Football kommen. Und dort dieser stinkereiche Typ, der in Hausgerüsten halt macht.
So. Mhm, okay.
Und dem habe ich das erzählt. Und dann sagt er, ey Kleiner, wie was? Du willst hier, was willst du noch machen? Ich sage, ja, ich habe eine Idee. Ja, das finde ich cool, wenn jemand eine Idee hat, nicht so eine Scheiße irgendwie, immer hier so komische Gerüste und so. Pass mal auf, wir machen da einen Deal. Was brauchst du? Wie viel? Ja, ich wollte so eine Stange, ich wollte das so und so groß machen und so. Ja, pass mal auf, du zahlst mir nur die Hälfte. Und ich bin ja so Menschenfreund, Aktion Mistkäfer. Ich helfe dir. Und der hat dann eben, es gibt etwas Gesöff. Dürfen wir die Marke nennen?
Es ist von unserem, selbstverständlich.
Von unserem Sponsor, Fevertree.
Unsere Sponsoren sind unsere Hörer. Jetzt machen wir kurz Werbepause, denn sie flattern uns. Flattern sie uns jetzt? Ja, okay. Bestimmt bloß ich. Das ist jetzt so eine. Was wollte ich jetzt als nächstes?
Prototyp, Gerüst.
Stimmt,
so, Prototyp, Gerüst. Wie sah das Ding zuerst aus? So genau. Und da war es eben aus manchmal Stahlrohr und noch nicht eben aus hübschen, alles Mögliche.
Wann war das ungefähr so zeitlich?
2008.
Okay.
So. Und ja. Genau.
Wie oft hat dich deine Familie in der Zeit für irre gehalten? Und gesagt, oh Gott, das sperrt er sich schon wieder mit seiner Maschine ein?
Also ich glaube, für irre gehalten, eine ganze Menge. Aber das war mir sozusagen ab einem gewissen Punkt egal gewesen. Also yeah. Oder schon vorher gewesen, weil das ist wiederum, wie soll ich das sagen? Ich habe lange genug im Filmschnitt gearbeitet. Wenn du, oder komm aus der Familie, mein Vater ist Musiker, meine Brüder. Wenn du gewisse Sachen für richtig empfindest, musst du halt durchziehen. Du hast in deinem Leben keine Alternative. Das hat mir dahingehend, es gab dieses eine Interview mit David Gilmour, mit dem Gitarristen von Pink Floyd.
Außer wenn man so Stimmen im Kopf hört, die haben sagen, dass man alle umbringen soll. Dann vielleicht doch nicht. Aber okay, ja.
Das waren nicht die Stimmen, die ich wollte.
Ja, okay. Sorry.
Es war Mitte der 90er ein Interview mit David Gilmour gelesen und hat gesagt, naja, als wir Pink Floyd gegründet haben, da waren eigentlich Gitarrenbands en vogue, Beatles,
yeah.
Stones und so weiter, hätten wir auch machen können. Aber, sagte er, mir war klar, wenn du wirklich was reißen willst, musst du was machen, was kein anderer machen kann, also deine eigene Stimme. Und er sagt, du hast aber das Problem, und er beschreibt das ziemlich gut, sagt, dann hast du quasi diesen schwarzen Raum, sagt er es, wo du nur selber reingehen kannst. Also wo du nur selber den Weg kennst. weil du ja niemanden fragen kannst, wie ist es denn da?
Ja.
Das Problem hat jeder Schriftsteller oder jeder Maler, der kann nicht fragen, sag mal, ey Alter, wie kann ich denn hier meine Stimme finden? Er sagte, ja, da darfst du mich nicht fragen, musst du selber singen.
Ja.
Also, und da.
Solange man noch jemanden fragen kann, ist man noch nicht wirklich vorne. Das ist total plausibel, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja.
Und also mir war das klar gewesen, also das hat mich extrem lange beschäftigt, als wie der Gilmour das beschrieben hat. Dass, und ich glaube ja auch, dass die Gesellschaft das am höchsten honoriert. Wobei mir das an dem Stelle noch wurscht gewesen ist, aber das ist eben, ich weiß nicht, auch so ein Evolutionsprozess, dass die Leute eben eine Neuinterpretation haben wollen von verschiedenen Sachen, die es zwar alle schon längst gibt, also über Liebe und tralala hat schon jeder, singen sie jetzt schon 3000 Jahre, aber die warten trotzdem alle auf den neuen Song.
Mhm.
Über dasselbe Ding, was schon ausgenuddelt ist.
Ja, es braucht immer mal wieder jemand, der vorne weggeht, und dann brauchst du immer wieder einen Haufen Leute, die hinterhergehen und den neuen Weg dann schön asphaltieren und Warnleuchten an den Rand aufstellen, damit auch alle anderen
Streifen malen.
So.
Nee, und wenn du, wie gesagt, diese auch, so auch Diskussionen kennst in Werbeagenturen über Ideen, wie Ideen umgesetzt werden oder nicht umgesetzt werden, blockiert werden. Leute zu dir sagen, ah, ich heiche und so. Und dann machst du aus der, bist ja Angestellter oder Freelancer, sagst du, ja, wenn ihr meint.
Dann ist es halt scheiße.
Dann ist es halt so, was willst du machen? Und das fand ich aber ein bisschen, ja, immer ein bisschen unbefriedigend. Klar musst du ja gewisse professionelle Distanz haben, aber wenn du meinst, du hast irgendwie ein Baby da in petto, dann war das eben ein langer Prozess auch noch eben, dann ging es ja eben einfach darum, ich baue das, wenn du das Ding einfach so baust, klar, ist wahrscheinlich nicht so klug, das zu machen. Also ging es vorher nochmal um die ganze Patentanmeldungssache.
Ah, okay.
Und das ist natürlich auch nochmal eine Baustelle gewesen, wo
das zuerst patentieren lassen, die Sachen, und dann aufgebaut? Oder?
Ja.
Ah, krass.
Wie lange hat das gedauert, der Prozess?
Das ist unterschiedlich, kommt aufs Land drauf an. Also ich habe letztes Jahr im Sommer diese fette Urkunde aus den USA bekommen, wo ich so eine super Goldpräge. Stempel auf der Seite drauf, wenn du sozusagen von den USA ein Patent bekommst.
Okay. Mhm.
Oder in den USA gültiges Patent bekommst. Mhm. Und dann gibt es, meine Europa, klar, das ist dann alles auf einmal. Aber du hast halt Länder wie Südkorea, das ist dann, da dauert es mal ein bisschen länger, da wollen die noch eine Übersetzung. Und das ist ja immer alles nur gültig in der Originalsprache.
Ja, logisch.
Und ein oder Japan und so. Und da kriegst du natürlich, das geht dann richtig schön ins Geld, wenn du das dann einzeln.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Du musst es immer einzeln machen. Du kannst es also nicht weltweit, so einen Universalanspruch gibt's nicht.
Also da gibt's auch keinen Provider, der sagt, wir machen das für sie und.
Oh, klar gibt's da Provider.
Ah, okay.
Gibt's in München einen super Typen. Der macht es auch für Microsoft, Apple, Nokia und sonst so weiter. Das ist ja. Also das ist so gigantisch, was da an Kohle, diese ganzen Patentsachen, was da drauf geht.
Ja.
Ist Wahnsinn.
Kannst du sagen, was du hiervon hast patentieren lassen? Also ich meine, sieht jetzt erstmal alles so.
Ja, die Patente sind ja öffentlich, oder? Kann man ja.
Kannst du auch gucken.
Ja.
Also wir haben unter anderem, was du siehst, Football Now, das ist halt eine Trademark.
Klar.
Das ist klar. Da haben wir, das war auch eine lustige Sache. Ich habe ja immer so gesagt, was ein knackiger Name ist, sowas für mich Pepsi.
Ja.
Oder R2D2. Oder, was ist noch? Coca. Nike. Also alles zwei Vokale, das ist eigentlich das Optimum. Aber wir hatten eine teure Agentur aus München damals, die uns so Begriffe suchen sollten, weil wir schon irgendwie 400, 500 Assoziationen vollgeschrieben hatten und aber da nicht weiterkamen, in der Sackgasse steckten. Vor allen Dingen, weil die Firma heißt ja Seagull, also C-G-O-L. Und das war so eine Idee von einer Anwältin, die sagte, wie heißt denn du, Christian? Ah, ja, nimm doch einfach CEG. Und so Gold dann irgendwie so.
Ah, wie Gold. Ich dachte, wie Seagull.
Ja, okay. Nee, und das war aber dann, das dauerte keine zwei Monate. Da hatten wir schon mal ein Schreiben von der französischen Lotteriegesellschaft im Briefkasten.
Oui, oui, Seagull.
Naja, der Hintergrund war bei denen der, dass die sagen, wir als französische Lotteriegesellschaft reklamieren jede Begriffskombination mit Goal in Europa für uns. Jetzt kannst du natürlich sagen, dass es juristischer Mumpitz ist.
Aber dann bist du arm.
Ja, genau. Weil französische Lotteriegesellschaft staatlich,
ja.
Also die haben so tiefe Taschen, da die Also und hier irgendwie, nee, so viel kannst du gar nicht verbrennen oder so viel. Das so. Und das ist auch eine tragische Sache eigentlich, dass diese großen Gesellschaften, also welche Power die alleine darüber haben, wenn die dir, ja, die schicken dir einfach einen Schriftsatz, der ist 50 Seiten und da brauchst du dann, um den zeitgemäß beantworten zu können, auch ein paar Leute, die noch ein bisschen Ahnung haben. Hm. Wenn du dann drauf bestehst, dass du es behalten willst.
Ja.
Ich habe gleich so gemacht, hier Hände hoch. Und da haben die dann aber gesagt, naja, okay, was wollen sie denn haben? Also was wollen sie behalten? Weil die dachten, dass wir ins Wettgeschäft einsteigen wollen.
Ah, okay.
Und da haben wir dann gesagt, nö, wir wollen bloß Seife herstellen oder sowas. Oder irgendwie, so. Da haben die gesagt, na okay, dürft ihr in Deutschland euch so nennen.
Ah, okay, aber brauchst du trotzdem.
Das sind aber trotzdem, ich glaube, ja, das ging dann noch. Aber wie gesagt, wie schnell das ging. Und war mir auch klar, da laufen halt diese ganzen Supervisionsmechanismen drüber. Und das war dann auch, wie kamen wir da hin, wegen dem Namen Football Naut? Wir hatten dann gesagt, okay, mit dem Wissen um diesen Fakt, dass nach 2 Monaten sofort irgendein Widerspruch kommt, haben wir gesagt, okay, wenn der neue Name, den man erfindet, bei Google angegeben wird, darfst du keine Ergebnisse bekommen. Mhm. Und auch keine einzige Domain weltweit. Und Football Naut gab es keine Domain.
Mhm. Okay.
Den Namen gab es bis dahin nicht. Also da fragte dann Google, meinen Sie Fotonaut? Nee, Football Naut. So. Und dann ging es auch sofort an die Gesellschaft für deutsche Sprache, neue Namen. Mhm. Wenn du dann dort aufgelistet wirst, weißt du auch neue Begriffe, neue Namen. Weil wir vorher wussten, dass es keinen Sinn macht, so alle Begriffe mit Goal, Court, Yard, Shoot, brauchst du gar nicht anfangen. Weil da hast du sofort Adidas, Nike, wie sie alle miteinander heißen, die, da hast du so aus dem Nichts quasi ein Prozessimperium erschaffen.
Muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, wenn man Streit sucht.
Ja, genau, wenn man Streit sucht.
Hatte ich auch mal den Spaß. Firmennamen gegoogelt und nichts gefunden. Und dann gab es doch jemanden, der ähnlich genug klang. Hat mich 5.000 Euro gekostet, glaube ich. Nee, mehr.
Läuft das noch?
Nee, jetzt ist alles vorbei und alles. Kommt hoffentlich keiner mehr. Auch eine Erfahrung, die man nicht gemacht haben muss, ja. Und ansonsten, also
das ist das Ballgeber-Ballnehmer-Verfahren. Also, dass du einen Ballgeber hast, einen Ballnehmer, dass es automatisiert läuft und so weiter.
Nun wäre ich ja davon ausgegangen, bei dieser Ballmaschine, kennt man ja auch so von, also im Tennisballmaschinen kennt man ja, gibt's ja diverse, gibt ja auch,
Tischtennis hatten wir mal bei Soundcloud, so eine ganz coole
Erfindung. Also von Fußballen kenne ich so, dass so zwei Autoreifen quasi sind.
Das gibt's auch. Also ja, mal generell, ich meine, das kannst du runterbrechen, du kannst halt mehr oder weniger zwei Rotationskörper in der horizontalen oder in der vertikalen, du kannst auch drei nehmen und da tust du halt, ob das eine Billardkugel ist oder jede beliebige Größe, durchschieben durch die Reibung, Richtungsreibung, bums, fliegt das eben.
Klar.
Und
klingt nicht so kompliziert.
Kann man das hier auch mit Billardkugeln laden?
Alles schon mal.
Nee, aber das an der Stelle wird es halt ein bisschen komplizierter, wenn du einen Autoreifen, den normalen nimmst. Wirst du nicht so viel Glück haben, weil der relativ schnell runter ist. Also musst du dann eher schon, muss in die Drucktechnik gehen. Also du wirst da fündig eher, sag mal, große Druckereien, die eben 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 2 Jahre laufen und dadurch den Anpressdruck nicht verlieren dürfen. Das heißt, so Spezialgummimischungen, die flexibel und trotzdem keine Muster, also keine Einkerbung sozusagen haben.
Okay.
Und die sind relativ schwer. Also es wiegt extrem viel, weil das so ein, ich kann es jetzt auch nicht ganz genau sagen.
Ich mache kurz einen Mikrolaser. Jetzt kann ich es genau drauf machen. So.
Ja. Weil du da so eine Art Sand, würde ich das mal ganz oberflächlich nennen, ist aber kein Sand.
Ja.
Aber so ein ähnliches Zeug da eben drin hast, was das eben sehr, 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 sehr schwer macht.
Ja.
Und was diese Elastizität so und dadurch, weil das die ganze Ding macht ja auch nur Sinn, wenn du es so betreiben kannst, schaltest du es früh um 9 ein und schaltest abends um 9 aus.
Ja.
Und ja, das ist schon nicht, sag mal so, das ist kein Kinkerlitz, das zu machen.
Und wie kommt, also ich meine, du hast irgendwie, okay, ich brauche eine Ballschussmaschine. Irgendwas muss die Bälle schießen, dann hast du wahrscheinlich irgendwie
wir haben
3000 Ideen, wie man das machen könnte. Ich hätte jetzt wahrscheinlich als erstes an eine Kanone oder irgendwas gedacht.
Hatten wir auch mal, dass du sozusagen sowas antippst oder sowas, aber dadurch kriegst du keine Stabilität und so weiter.
Ja.
Also da gab es halt mehrere Sachen, die ja, wo soll ich da anfangen? Also ich habe, ein Onkel von mir ist bei Rolls-Royce, der ist Physiker, und der hat immer gesagt, okay, Schwerkraft first. Alles, was du über Schwerkraft regeln kannst. Und ja, dann gab es halt so ein paar Skizzen, Zeichnungen, wie du sowas zuführst, wie du sowas, wie du Bälle vereinzelst, wie du die automatisiert zuführst und so weiter.
Ja.
Und wie du überhaupt so eine ganze Sache, ja, ich meine, im Endeffekt ist es Automatisierungstechnik und es ist quasi, wie soll ich sagen, was du da transportierst, sortierst oder automatisch irgendwo hinfährst und zustellst. Ja, in dem Fall sind es Bälle und da liegt, sag ich mal so, ein bisschen das, ist der Knackpunkt, weil diese Bälle, jetzt werden mir einige widersprechen, aber die Bälle, das kannst du nicht berechnen, wie sie sich bewegen.
Ja.
Es gibt natürlich, klar, für alle 3D-Programme mittlerweile Plugins, die quasi auch Bälle oder sag mal, wie nennt man das, weiche Gegenstände, deren Verhalten simulieren. Aber du hast allein den Baureihen der Hersteller, ob das Nike oder Adidas ist, unterschiedliche Oberflächenspannungen und dann ändern die das von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel der Bazooka, der jetzt da ist, nee, Brazooka von Adidas, das ist total pervers, weil der hat so Noppen, das ist, er fühlt sich eher an wie ein Basketball. Und die Bälle, wenn die zusammenliegen, das in dieser Rille, liegen in dieser Rinne hier zum Beispiel, liegen die ja aneinander, kann das dann passieren, du nimmst da vorne einen weg, aber die bleiben trotzdem liegen, weil die durch diese Eigenoberfläche sich so stark aneinander halten. Und ja, da musst du so Verfahren einfallen lassen, dass du eben Motoren drin hast, die dann die anstoßen und damit das eben automatisch.
Das ist nur, dass die Bälle wieder zurück in die Ballwurfmaschine kommen.
Ja, ja.
Okay.
Ja, aber auch da drin ist es halt so. Gibt es gewisse Regeln, also physikalische Regeln, die du einhalten musst, wie du Bälle transportierst, ohne dass du so eine Anlage ja, sag mal, zerreißt oder sprengst, würde ich fast sagen. Wenn du zum Beispiel einen Ball, sag ich mal, in ein viereckiges Rohr steckst, wirst du es schaffen, das ganze Ding zu zerreißen. Du musst halt eine runde Röhre haben, ganz wichtig. Damit du genügend Punkte hast, damit sich das nicht verkeilt.
Ah, okay, ja.
Also das ist, da ist eine ganze Menge auch Try and Error dabei gewesen, wo du einfach feststellst, okay, es hört sich gut an, aber...
Wie viele Bälle hast du denn zerstört, bis es so weit gekommen ist?
30, 40 oder so bestimmt.
Das geht ja noch.
Das ist nicht so viel.
Da sind ja von der Million Bälle noch ein paar übrig.
Nee, die haben natürlich keine Million gebraucht. Pakistanische, nee. Oh. Armadas. Ja, nee, und das der Punkt, wo du vorhin eben sagtest, ob du dann irgendwann verzweifelt bist und dich gefragt hast, macht das Sinn oder hast dich deine Familie deswegen? Wir hatten dann relativ schnell extrem gutes Feedback gehabt.
Ah, okay.
Und das ist dann immer, ab da wurde es zwar auch nochmal ein bisschen kompliziert, aber ab dem Moment, wo du dann weißt, du bist nicht total auf dem Holzweg. Weil darfst du ja nicht vergessen, ich meine, das ist keine Applikation, sag mal, in den gängigen Berlin-Mitte-Business-Kategorien. Mhm. Das heißt ja AWS-Instanz.
Ja. Rails.
Eine App.
Ja.
Und dann nur noch die Frage, warten jetzt hier Scala, Django oder Haskell oder so.
Ja, da fällt das ein bisschen raus.
So, und da hast du natürlich andere Themen, weil auch alle VCs oder sowas, die denken immer, ja, kann man das skalieren? 100 Mal, 1000 Mal. Und
guck mal, in jedem Wohnzimmer.
Ja, so, und da da fragen uns immer, ja, Berlin, die geben doch hier, wie heißt das, IBB oder sowas, ja. Ja, da musst du auch Kohle kriegen können und sowas. Das haben die überhaupt nicht verstanden, weil da kommt der Theorieaspekt dazu. Du stehst dann dort und sagst, ich hab was.
Yeah.
Und dann erzählst du denen was über Synapsen und Adaptionsfähigkeit und Permutationsfähigkeit und denken die noch, ey.
Rails oder Haskell? Sag an. Wie jetzt? Ja, Ja, ja. Die haben Go wahrscheinlich heutzutage.
Genau.
Was die Kinder heutzutage
machen. Ja, aber eigentlich, ich meine, das menschliche Hirn ist wahrscheinlich so ein bisschen so verdrahtet. Wenn er der 120. Typ kommt und das genau das Gleiche macht wie der Rest auch, dann kann es schon nicht so verkehrt sein. Dagegen, wenn du dann der eine bist, der wirklich so komplett aus der Liga rausbricht, und ich glaube, das ist, also ich würde, mir fällt jetzt zumindest nichts Vergleichbares ein, aber allerdings muss ich auch sagen, ich kannte diese Maschine auch ewig lange nicht. Genau, wie viele Konkurrenten hast du denn, die genau das Gleiche bauen?
Kein.
Das ist mal eine gute Ausgangsbasis, glaube ich.
Ja, aber also trotzdem, also ich meine, das wird sich vielleicht eines Tages jemand finden, der das versucht. Wir wissen allerdings, das eine ist die Patentsache. Mhm. Die andere Sache ist einfach die, wenn es jemand versucht, wird er einfach das Problem haben, er braucht einen Käufer. Und der Käufer wird sagen, okay, Keule, Garantie und Gewährleistung. Und um an den Punkt zu kommen, muss ja schon verdammt sicher sein.
Ach so, dass man auch Garantie gibt da drauf, dass das auch wirklich...
Ja, du, ist die TSG Hoffenheim oder Dortmund oder das SC Bayern Katar, die sagen dann nicht, Christian, du hast ein schönes kariertes Hemd an. Und dann machen wir hier mal ein Otto drunter.
Ja. Hätte ja auch sein können, dass wir auch ein bisschen Spielgeld haben, wo sie dann sagen, wir gucken mal, ob das klappt und dann,
dann
ein bisschen Risikowirtschaft.
Ja, dann gehst du zur Bank, dann hinterlegst du also zumindest, ich darf jetzt nicht so viel erzählen, weil dann steht da totale Schweigepflicht, aber ich sag mal so, die Leute schieben dir nicht irgendwie Geld rüber, ohne dass sie eine Garantie haben. Also du musst schon selber auch Sicherheiten hinterlegen bei einer Bank, wo die sagen können, okay, dann ist eben dein Haus, Wohnung, tralala, eben einfach weg.
Ja.
Weil, ich meine, würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe ein neues Auto. Das fährt besser als alles, ist aber nicht BMW, Porsche, Audi, Tritra, Tralala.
Einziges Problem, es existiert noch nicht.
Ja, es existiert in meiner Garage und ich baue das zweite und das kriegst du. Ja. Und dann würde ich sagen, ja super, was können wir denn da machen?
Wo du es gerade ansprichst. Du glaubst nicht, was ich in meiner Garage habe. Ah, ich habe niemanden Führerschein.
Ja.
Okay.
Und jetzt habe ich mir so ein Ding gekauft als TSG Hoffenheim. Was kommt dann? Also kann ich das noch irgendwie...
Brauchst du Strom?
Brauch ich Strom.
Steckdose.
Stell ich einfach in meine existierende Sporthalle oder...
Stellst du dir rein und dann denkst du, okay.
Und dann stecke ich die Kinder da rein und lass sie machen.
Dann steckst du die Kinder rein und die Jugendlichen und lässt die mal machen. Und das Interessante ist eben an der Stelle, dass viele Sachen, die da drinnen gemacht werden, da sind nicht wir drauf gekommen, sondern direkt Teenies. Mhm. Also zum Beispiel die Spielform, dass du zu zweit drin spielen kannst.
Ach, das
zu dritt. Also zu viert spielen.
Okay.
Du kannst theoretisch, also was konditionell der totale Killer ist, jeder gegen jeden zu dritt.
Jeder gegen jeden zu dritt, okay, wie geht das?
Naja, du musst immer versuchen, gegen die anderen beiden, die dabei sind, auch deine Feinde, vor denen an den Ball zu kommen,
okay,
die auszutricksen und dann trotzdem das richtige Ding zu treffen.
Okay.
Und wenn der Ball weg ist, hast du ja keine Pause, weil kommt der Nächste. Das heißt, du hast es hier getroffen und der hinter dir war, ist dann der Erste. Dann musst du wieder versuchen, an dem vorbeizukommen und so weiter. Und das ist genau solche Sachen wie zum Beispiel, da kommen wir sicherlich in den Bereich der Auswertung, dass du zum Beispiel Interaktionsgeschwindigkeit, also du hast folgendes Problem. Du hast 8 Spieler, sagen wir mal 4. Mhm. Und du willst wissen, so wie es eine Art wie so ein Assessment Center, wer von den Vieren, welches Pärchen von den Vieren hat die höchste Interaktionsgeschwindigkeit? Und dann haben wir zwei Tests, große Tests bisher gemacht, wo sagen die Trainer, ja, wir vermuten, dass der ist gut und der ist gut. Oder der hat die Eigenschaften und die Eigenschaften. Wir vermuten, dass die beiden zusammen die höchste Interaktionsgeschwindigkeit haben. Und das stimmt dann manchmal nicht. Mhm. Das heißt dann komischerweise Pärchen, die eine hohe Interaktionsgeschwindigkeit haben, höhere als andere. Und der zweite Punkt dabei ist eben die Lerngeschwindigkeit, die Pärchen miteinander haben. Also mal angenommen, da sind welche eher dann drittplatziert bei den Erstsessions, aber die haben eben eine wesentlich höhere Lerngeschwindigkeit zusammen. Mhm. Also zwei Faktoren. Wer hat die höchste Interaktionsgeschwindigkeit und wer hat die höchste Lerngeschwindigkeit in der Interaktion mit einem anderen Menschen? Mhm. Und das ist natürlich, sag ich mal, im Fußball relativ essentiell und wichtig, Man sagt es immer so, ja, bei denen stimmt halt die Chemie nicht, der kann nicht mit dem.
Ja. Mhm.
Und du kannst dem, sag ich mal, in gewisser Weise eine Zahl geben.
Ja.
Ja.
Ja. Und dann weißt du plötzlich, X-Spieler geht mit Z, also so, sozusagen mit so Klassen von Spielern sozusagen zusammen oder sowas.
Mhm, zum Beispiel. Oder du kannst dich generell fragen, warum eben der Linksbeiner mit dem anderen Linksbeiner oder der Linksbeiner mit dem Rechtsbeiner, unter welchen Bedingungen haben die, können die halt optimal miteinander interagieren?
Wählen Trainer Spieler so pärchenweise aus? Also sozusagen, der kann mit dem, darum spielen die jetzt zusammen oder sowas?
Sicher, auch klar.
Weil so bei diesen, ich meine, wenn man so diese Schein oder diese Diskussion mitbekommen, so wen hat er denn da wieder reingeholt, was ist denn das für eine scheiß Mannschaft, bla bla bla, da hätte ich doch den so und so genommen. So Argumente wie, der kann einfach sehr gut mit dem zusammenspielen, das ist ja zwar vielleicht nicht derjenige, der nachher die, aber der kann den so geil die Bälle zupassen, dass der darauf immer ein Tor macht. So eine Diskussion, also gibt's bestimmt auch, aber habe ich in meinem Laien-Freundeskreis eher selten gehört, sondern da geht's so, ja, er hat den genommen und den genommen und den genommen und von allen nur die Besten und ob die zusammenspielen können, spielt eigentlich relativ kleine Rolle.
Naja, also ich meine, gut, in der Historie müsste man jetzt sagen, dass die, soweit würde ich nicht mehr aus dem Fenster hängen, während meinem Gehirn gerade überlegt, ob das stimmt, was ich sage. Aber trotzdem, also wenn ich nehme, war Deutschland 1990 die beste Mannschaft, als die Weltmeister wurden. Also von meinem... Die waren super, aber sag mal, eine andere WM, 86 war Brasilien super. Brasilianer waren nicht eigentlich immer super, aber es heißt nicht, dass sie Weltmeister werden. Also was wollte ich damit sagen? Real Madrid, die ist gut, gerade Champions League gewonnen hatten, die haben ja ein paar Jahre zuvor damals diese Truppe gehabt mit Roberto Carlos, Beckham, Zidane und wisst ihr, Kuckuck, was Ronaldo. Aber ich glaube,
also ganz, ganz große Namen.
Genau, die allergrößten nur. Und ich glaube, in der Truppe, müsste ich jetzt lügen, haben sie eigentlich nichts gewonnen.
Weil sie nicht zusammen können.
Weil sie so nicht, weil das nicht funktioniert hat.
Weil es alles große Egos sind.
Ja, genau. Und das siehst du ja beim, das Champions League-Finale ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel jetzt, wobei kannst du auch sagen, ich meine, gut, bis zur 90. Minute stand es 1-0 für Atletico.
Das habe ich gesehen, das hat mir doch ganz gut gefallen.
Sehr gut.
Du hast dich vorbereitet. Ich bin dann bei 3-1 gegangen und als ich dann als ich zu Hause angekommen war, es schon 4-1, habe ich mir gedacht, Mensch. Aber ich habe ja da auch keinen Favoriten. Ich freue mich dann einfach, wenn da viele Tore fallen.
Nee, so richtig so. Aber ich meine, das ist interessant, dass trotzdem eben...
Dass sie es nochmal rumgedreht haben. So.
Ja, erstens das und wie, dass es eigentlich keinen Grund gab fürs Nachspiel. Eigentlich war nach 90 Minuten, also Nachspiel gibt es im Tor,
ja, ja.
Viele Verletzungsunterbrechungen und blub, 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 blub. Gab es aber nicht. Und trotzdem hat er 5 Minuten nachspielen lassen und dann in dieser 4. Minute haben sie den Ausgleich gemacht.
Oh.
Und dem war natürlich die Atletico's psychologisch im Eimer. Aber der Vergleich halt zwischen Atletico und Real, ich meine Real, musste fast sagen 4-1, das Minimum, was sie eigentlich machen müssen. Wenn der betriebswirtschaftliche Ansatz, wo du sagst, die Truppe, was hat die gekostet? 500 Millionen?
Ja.
Ich weiß nicht, was das Atletico gekostet hat, wahrscheinlich so 120 oder sowas. Also ich meine, dann...
Da sollen die auch schon die dreifache Gewinnrente bringen.
Ja. KPIs und so.
Ja, ja.
Sonst bleibe ich bei Reds. Als Mitte
VC. Genau, als Mitte VC. Also insofern, dass... Das.
Und welche Auswertung lässt du laufen quasi? Also die Spieler dürfen nicht nur spielen, sondern die werden auch ein bisschen ausgewertet, oder?
Genau. Also du kriegst halt also nur Duration, also Zeit. Wie lange hat die ganze Session gedauert? Wie lange hat jede einzelne?
Na, ob sie getroffen haben, hoffentlich noch.
Ja klar, logisch.
Okay.
Richtiges Tor. Ob getroffen, welches Tor, das richtige Tor. Wie lange hat das gedauert zwischen Ballempfang und dort reinschießen?
Mhm. Ja.
Klar, und dann hast du es natürlich in Reihe. Wie viel Prozent Trefferquote? Wie gut ist die Trefferquote jetzt in so Koordinationsprofile? Da hast du diese runden Dinger, da klammer hier an der Wand so.
Da hängen so Grafiken an der Wand jetzt. Die kann man jetzt leider im Podcast nur so mittelgut sehen.
So, und da siehst du, und dann kannst du sagen, okay, wenn der Typ nach dort agiert, also von dort einen Ball kriegt und nach dort spielt, also von 12 Uhr kriegt er den Ball und spielt nach 14 Uhr, dann trifft er perfekt. Wenn der von 12 Uhr einen Ball kriegt und spielt nach 21 Uhr oder 22 Uhr, trifft er halt nicht so gut. Wenn er sich rumdreht und auf 16 Uhr, 17 Uhr spielen müsste, dann ist ganz Schicht im Schacht.
Ja.
Dort wäre der Weakpoint und links wäre das nicht so der Fall und so weiter und so fort. Das kannst du relativ gut sehen und dann kannst du sagen, ja, inwiefern ist das relevant auf dem Feld für den? Wo spielt denn der? Spielt der zentral das Mittelfeld? Ist das ein Innenverteidiger oder...
Sagt das deine Software auch oder das muss dann der Trainer den letzten, also dem quasi das interpretieren, die Daten? Oder sagt die Software dann gleich, ja hier, der ist ein hervorragender Stürmer oder...
Nee, das sagt die Software nicht. Der Software ist das natürlich völlig Wumpe, was der ist. Aber der Trainer sagt natürlich, okay, das ist ein gutes Profil für einen Innenverteidiger.
Ja.
Oder das wäre perfekt für einen Mittelfeldspieler, für einen rechten, linken und weiß der Kuckuck was. Das wäre, also das sehen die dann schon.
Ja.
Gibt es auch sowas, dass die sich einfach zu Tode, also dass die, das ist ja, wir hatten vorhin dieses Basketball, Beispiel mit dem 100.000 Mal hintereinander Bälle werfen. Ich habe irgendwann mal ein Porträt über Oli Kahn gelesen, als der damals noch Torwart war. Und was ich daran sehr faszinierend fand, war so dieses, dass da ist halt ein Typ und der war zweiter Torwart in irgendeinem Spiel und der sitzt die ganze Zeit nur da und wartet drauf, dass dieser erste Torwart endlich mal ausfällt, was der natürlich exakt nie macht. Mhm. Und dann wird er doch irgendwann mal krank und dann musste relativ unerwartet ran. Und dann stehst du an diesem Tor drin und dann passiert ja eigentlich auch, 90 Minuten lang passiert ja eigentlich, bis auf 20 Sekunden passiert da gar nichts von für dich. Aber diese 20 Sekunden musst du dann, die darfst du nicht triefen. In denen entscheidet sich, ob deine Karriere jetzt vorbei ist oder sie richtig losgeht. Ja. Und da fände ich ja spannend, so passiert das auch manchmal, dass da einfach so 10 Minuten lang kommt da kein Ball und dann wird halt geguckt, ob der immer noch den Ball kommt oder ob der sich inzwischen dann schon hat schlafen gelegt oder.
Na, theoretisch wäre das eine interessante Sache, wie weit du diesen Samurai-Effekt, also diese permanente Wachsamkeit.
Ja.
War das Bruce Lee? Weg des Samurai, wo der abends bei dem Meister in der Küche sitzt und der Meister mit dem Kochlöffel ihm ein paar auf die Birne haut und der sagt dann, ey, wieso hast du nicht gezuckt? Na, ich dachte, das ist Abendbrot. Ich dachte, wie scheiße Abendbrot. Du musst immer wachsam sein.
Ja, genau. Oh, ja. So tun, als ob du die Maschine ausmachst und dann trotzdem noch einen Ball von hinten an den Kopf schmeißt.
Ja. So, das ist, ja, das, deshalb ist es ja genau diese Sache eben, dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, wenn man sagt, ja, nach der 90. Minute erst, eigentlich wäre er schon vorbei gewesen. Ja. Eigentlich nichts, weil der Schiri hat er nicht abgepfiffen.
Punkt. Ja. Ja.
Und das ist eben dieses Modell, was du eigentlich sowieso nur mit einem Mindset, wenn du meinst, ja, erst wenn der Schiedsrichter mir persönlich gesagt hat, dass ich gewonnen habe, dann ist das Ding durch. Und ähnlich ist es natürlich klar, wenn du, es gibt so Leute, die sagen, ja, der Ball, der müsste ein bisschen mehr so kommen und so und so und so. Sag ich, aha, das kannst du wohl im Spiel auch machen, weil da gibt es so eine Diskussion. Wenn der Ball immer, wenn so eingestellt wird, kommt der immer so gleich flach und so. Oder dann haben wir eine kleine Varianz eingebaut und dachte, naja, realistisch ist das nicht, dass der immer gleich kommt. Mhm. Und im Spiel hast du dann gleich eine Varianz drin, eine kleine Varianz eingestellt. Anruf, ja Christian, das geht doch gar nicht, der muss immer gleich kommen, sage ich, ach ja, das habe ich ganz vergessen, dass ihr in einem Sport unterwegs seid, wo immer alles gleich ist. Aber das hast du, wo du sofort merkst, irgendwie Trainer, der größten Illusion überhaupt unterliegt, dass es irgendwas standardisiert gibt. Deshalb ist so dieser Grund mit den Businessplänen, wenn du so Leute kennst, die sagen, ja, Businessplan, Business geht immer so, bam, 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 was ist denn, ey, Alter.
Ja.
Dieser Grundeffekt, halt, wo Henry Ford gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen.
Schnelleres Pferd.
Neue Antworten auf rhetorische Fragen.
hat ja Steve Jobs auch immer gesagt, wenn er die Leute gefragt hätte und so.
Ja, das ist. Weshalb du keine Umfrage machen willst, weil du fragst sie, schmeckt euch eine Fettbettbämme? Eine Speckbämme? Ja. Käse? Ja. Wurst? Ja. Bockwurst? Ja. Mit Pop? Ja, auch.
Ja.
Ja gut, dann machen wir jetzt einen Hybrid draus.
Heißt McDonald's.
Am Spieß.
Ich muss da mein Patent anmelden.
Ja, das ist tatsächlich sowas. Ja, jetzt sitzen wir hier und
dieser Bildschirmschoner hat mich auch ganz fasziniert.
Stimmt, der Bildschirmschoner. Also wir hier blinken irgendwelche Rechtecke immer gerade auf in dem Modus, in dem wir hier sind.
Genau, der läuft einfach, damit man gucken kann, falls alle LEDs eine defekt ist oder so. Der da drüben spult halt so ein RGB. Setup ab, wo quasi alle auch in Real vorkommenden RGB-Farben mal vorkommen.
Ja. Aber jetzt, um das Ding hier aufzubauen, das hast du nicht selber gemacht, da hast du ja einen Schreiner für geholt, oder?
Schreiner?
Was ist denn? Messebauer?
Nein.
Was holt man sich da? Sieht irgendwie so ein bisschen nach Messetechnik aus.
Ja, das sind diese Schienen.
Ja.
Das ist Alu.
Ja.
Also, richtig, Alu-Maschinenbauer.
Aber da ist jemand.
Ja, logisch. Ja, okay. Das habe ich nicht mit dem Schweizer Taschenmesser
geschafft. Ja, was weiß ich denn?
Nein, Gottes Willen. Nee, da brauchst du Schreiner, du brauchst Möbeltischler, du brauchst Messebauer. Du weißt ja selber, IT hoch und runter.
Ja. Hm. Auch die meisten davon braucht man gar nicht, die tun gar nichts.
Optotronik, Mechatronik, weiß der Kuckuck was, Pneumatik, also alles, was du dir halt vorstellen kannst. Und also beim Aufbau selber sind wir mehr oder weniger in Vorproduktion bis Produktion. Also jetzt zuletzt in Katar waren wir on location 20 Leute und in 4 Wochen.
Mhm.
Also das Zeug kommt dann, 14 Container ausgepackt, zack, bums, blub, 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 fertig. So, da brauchst du 20 Mann. Und dann hast du Vorproduktion nochmal, also insgesamt brauchst du ungefähr 40 Leute involviert.
Hm. Für mehrere Wochen.
Ja.
Okay.
Für krass. Mehrere Wochen. Also du brauchst, also es gibt sogenannte Langläufer drin. Das hängt davon an, weil es gerade bei den manchen elektronischen Sachen halt Produktionszyklen gibt, die produzieren manche Firmen so in 3-Monats-Zyklen. Ne?
Ja.
Und das Zeug, was die exklusiv für uns machen oder wir bei denen halt, oder was nur wir abnehmen, weil es ansonsten für andere keinen Sinn macht, dafür müssen die quasi extra die Produktion umstellen. Und das machen die logischerweise jetzt nicht irgendwie, weil wir kommen und sagen, hey Keule, mach mal hier, spring mal sofort. Und da bist du halt, wenn du am Ende dieser 3 Monate kommst, bist du sofort in diesem neuen Zyklus drin, dann ist super. Dann brauchen die bloß 3 Monate. Wenn du da am Anfang von einem begonnenen Zyklus ein bisschen zu spät kommst, dann wartest du halt 5-6 Monate.
Ah, okay.
Also so, ich sag mal so, das Problem bei dieser Anlage ist halt, dass du gewisse Sachen dir nicht sparen kannst oder sag mal so beim Elektronik Konrad dir besorgen könntest, weil du dadurch mit irgendwelchen Crap das halt nicht hinkriegst. Weil du darfst nicht vergessen, was die größte Problematik bei der Anlage noch ist, es vibriert. Permanent. Und wenn Elektronik permanent vibriert, das heißt, du musst alles schwimmend lagern auch noch.
Ja.
Und das muss halt wirklich sitzen. Dann kommst du automatisch noch zu diesem anderen Punkt, wenn du sogar über 1500 RJ45 Stecker und Kupplung hast. Okay. Kommst du in den Bereich, wo du sagen musst, okay, wie viel kann ich davon vorfertigen? Auch Module, Zwischenmodule, die ich vorher zwischen- und abprüfen kann. Weil wenn du dann losrennst mit dem Phasenprüfen, da wirst du irre.
Ja.
Ja, und wenn du erstmal in Katar sitzt, dann kannst du nicht schnell zum Konrad gehen und den neuen holen.
Das kannst du dort voll knicken.
Ja.
Da gibt's ja nicht, da gibt's einen Wirt, gibt's da. Aber der Wirt verkauft dir keine Schrauben, der verkauft dir irgendwie Autopolitur. Wobei man das ist ja ungerecht gegen Katar. Katar hat die besten Baumärkte der Welt, weil was die dort bauen, das ist die längste Baumaschinenstraße, die ich jemals auf der Welt gesehen habe. Das ist hier bei uns vom Alex bis hoch nach Pankow. Autobahnabfahrt, musst du dir vorstellen, die Straße hoch, Alex hoch bis Pankow. Ja. Autobahnzubringer. Links und rechts, stell dir vor, nur Baumaschinen. Kran, Hubbühne, Bagger, blub, 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 alles links und rechts. Und zwar nicht so parallel zur Straße, sondern mit dem Kopf zur Straße. Und jeweils mit einem Inder daneben.
Und die warten darauf, endlich einen neuen Schatz zu bauen? Oder was machen?
Die warten darauf, dass irgendjemand, der irgendwie sich verkalkuliert hat, irgendwie sagt, ey, ich brauche einen Kipper. Oder ich brauche eine Hubbühne, ich brauche einen Bagger, ich brauche das, ich brauche eine Dampfwalze, ich brauche das. Komm mit. Und weil die so eine hohe Volatilität oder sagt man so viel bauen, haben die sich, ich weiß nicht, ob das strategisch geplant ist oder dass man gesagt hat, man richtet einfach so einen Pool ein.
Hm.
So einen gigantischen Pool an was permanent da ist.
Freelance-Bagger.
Ja, so ungefähr, Freelance-Baggering.
Geschäftsidee.
Ich habe meine neue Visitenkarte.
Mit Rails und mit Kasmart.
Ja, du siehst so die Bagger in deiner Umgebung.
Genau.
Du so
einen Bagger. Bagger in deiner Umgebung wollen.
Ja. Freelance Forklift Rental.
Genau.
Oder irgend sowas. Ja, das ist, das ist gigantös, was die da sozusagen.
Wie oft musstest du in Katar zum Baumarkt und nochmal 8 Schrauben holen, die du vergessen hattest, oder?
Nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Nee.
War alles da.
Alles da.
Die komplette Maschine.
Also wir haben, na gut, wir haben das natürlich so eingepackt, dass das
alles. Hattet ihr schon mal aufgebaut?
Nee, siehst du das fette Flycase da hinten?
Ja.
Ja, in solchen Flycases haben wir dann so unser Werkzeug drin. Und da war eben alles dabei gewesen.
Okay.
Da hast du natürlich genügend Sicherheit mitgenommen.
Ja, okay. Ja.
Das Einzige, was wir dort gebraucht hatten, war, glaube ich, ein Sägeblatt für eine Kappsäge. Und die gab es dort, wenn du in Heilbronn oder in Stuttgart wohin gehst und genau diese Säge sagt, ja, müssen wir bestellen, dauert 14 Tage in Katar, sagen die, okay, wir haben 16 Stück da.
Okay.
Also weil es einfach so, ich meine sowieso halb Baden-Württemberg dort in nee, so. Also
okay.
Alles, was dort bauingenieursmäßig rumrennt, ist aus Stuttgart.
Kann man gut Spätzle essen in Katar.
Ja.
Ja, sehr geil. Ich habe ja auch irgendwie mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt, als ich dieses letzte Mal gesehen habe, ich ja gefragt, was sind das echte Fußballtornetze, die da hier, also dann draußen,
nee.
Die
nee, sind's nicht. Sag mal so, was heißt echt? Die sind schon echt, bloß die sind halt, du siehst es ja, wenn diese beiden, die hier hintereinander hängen.
Also es sind die Netze, die Bälle auffangen, wenn er dann durchs Tor durch ist quasi.
Aber die drinnen sind halt dicker als die außen.
Ja.
Und schwerer.
Okay.
Weil die dadurch das besser bremsen. Also eine höhere, wie nennt man das, Elastizität oder was, wie nennt man das
heute? Ja, könnte sein. Also das ist quasi, und ein echtes Fußballtornetz ist dünner.
Ja.
Okay.
Echtes, genau, ist dünner.
Ja.
Wobei, da gibt es so viele verschiedene Fabrikate. Also ich habe da, gibt es zurzeit 30 verschiedene. Und dann noch jeweils andersfarbig. Grün, gelb, blau, gestreift. Mit also Motiv, stimmt, ohne Motiv.
Stimmt, welche Sonderausstattung gibt es denn?
Kriegt man so ein Footballnaut auch in Vereinsfarben?
Ja.
Okay.
Also du kannst jetzt ja auch rot oder orange oder draufschreiben lassen.
Aber so einen schönen Katalog hast du noch nicht, wo man so alle Varianten sieht und so. Und
du brauchst so ein Flash auf deiner Website, wo man sich den zusammenstellen kann.
Stimmt.
Sowas mache ich. Ich stelle mir auch mal so Baumaschinen oder so bei MAN kann man auch so Busse zusammenstellen. Das mache ich immer gerne.
MAN haben doch hier die Jungs von PCH LA hier in der Alex diese Applications gemacht für MAN. Für die Messen und so weiter, wo du genau das eben, du kannst es zusammen
super, konfigurieren. Den ganzen Tag machen.
Genau, einen Bus konfigurieren und so weiter.
Der Buskonfigurator von MAN, wusste ich nicht.
du musst doch, Max, wenn jemand zu dir kommt und sagst,
ich brauche meinen Bus.
Was für einen Bus willst du?
Ja.
Dann musst du auch wissen können, ja, ich will so einen Bus mit der Ausstattung und die Sitzpolster. Und
ja, nee, macht ja Sinn. Also ich meine,
Alcantara und weiß der Geier was. Ja,
mit Liege.
Ja. Ja, krass.
Sitzecke.
Gibt's heute alles.
Soundanlage ist auch dabei, oder?
Ja, extrem Soundanlage. Also das ist auch noch, na gut, das ist halt, wie sagen wir es? Nee, ist kein Surround, das ist, ja doch, klar, wir können den Klang wandern lassen, du kannst ihn halt, du kannst genau,
Könnt ihr auch so Stadiongeräusche zur Ablenkung anmachen?
Geil. Die kannst du zumixen, also hast du so eine Application, da kannst du dann sagen, okay, der Operation Sound von den Signalen ist so. Und dann kannst du halt über einen MP3-Player oder so, kannst du andere Musik dazu hören. Oder du hast dann so Musik, also Stadionatmosphäre. Da hast du so Assi-Sound.
Genau, du alte Scheiße. Hast du das angesprochen?
Nee, da gab es so Field Recording gemacht.
Okay.
Und dann noch so ganz normal, also so euphorisch und dann eher so nur Pfiffe und sowas. Das kannst du machen. Dann gibt es auch eine Atmo, die Dorfatmo, wo irgendwo im Hintergrund ruft einer:
War ich heute früh schon, spielt ja jemand Fußball hier?
So Dorfacker, wo im Hintergrund irgendwelche Grillen zirpen oder sowas. Ja, kannst du machen, wie du was so.
Sehr schön.
Ja. Das kannst du richtig hochdonnern, eben auf richtig. Aber das ist, wie gesagt, da versehen wir uns mehr oder weniger als Serviceagentur oder als Dienstleister an der Stelle, weil es ist sehr umstritten, inwiefern diese Psycho-Beeinflussung tatsächlich einen Effekt hat. Also meiner Meinung nach hat es den. Es gibt auch sehr viele, die sagen, nee, mach's lieber leise, lass ihn leise und in Ruhe, dass es sauber machen und lass dann nicht von außen so noch das ganze Gepläge irgendwie auf die einwirken.
Aber im Stadion hat man ja nicht die Wahl.
Nee, da hast du die Wahl nicht, aber natürlich könntest du dann sagen, okay, du machst eine Phase, wo jemand in, ganz in Ruhe
okay.
trainiert und dann, dann kann man ja auch zwei Einheiten machen, wo ja. dann eben dann zugeschrien wird mit irgendwelchen obszönen Flüchen.
Kriegen die Spieler auch irgendwelche, wenn sie was getroffen haben, dann irgend so eine Siegesfanfare oder irgendwie so?
Kannst du auch kriegen. Kannst auch sagen, ja, kriegst du irgendwie, so, wenn du Loser oder dann eben, wenn du zu wenig Prozente hast. Normalerweise kommt am Ende immer Game Over, aber Game Over kommt halt nur, wenn du eben mehr als 50%.
Ah, und okay. Am unteren Quadrat habt ihr unten keine LEDs, oder?
Nee, logisch, weil es ja Fußboden.
Ja, weil sonst könnte man da halt hervorragend auch so Worte hinschreiben. Kannst du gleich Loser auf die ganze Wand schreiben.
Ja, das stimmt, das könntest du drauf machen. Du kannst auch zumal Folgendes noch machen. Du könntest wie so eine Bier-Application machen, dann dass du quasi diese Stripes, die du jetzt siehst, ist der ganze Stripe, aber du kannst sie nochmal unterteilen über das DMX-Signal
ja.
und das dann so ein Füllstand ist.
Ah. Gibt's also gibt's gleich Apps, die man sich da holen kann im Footbonaut App Store für seinen Footbonauten?
Ja, also ich meine, gut, ich finde ja das Modell von Hipstermatic dahingehend sehr cool, wobei die nicht.
Also wird's den Footbonauten demnächst Free-to-Play geben und dann muss man per In-App-Purchase immer mal wieder 1000 Euro nachlegen.
Genau. Nee, aber ich meine, ohne Scheiß. Also dieses Hipstermatic-Konzept finde ich wirklich relativ cool, wobei ich meine, klar, für unser eins weiß, es ist halt nur, wenn du mit Photoshop umgehen kannst, machst du es nicht. Nee. Aber das Modell grundsätzlich, dass du relativ einfach etwas angucken kannst, okay, das möchte ich mir dazu buchen, so wie japanische Gastronomie halt. Du siehst das fertige Produkt schon so, übrigens, also gesehen, auf der Kolwitzstraße gibt es das auch, so ein Japaner.
Ja, habe ich gesehen.
Der hat so eine lackierte Ente da.
Ja, war ich auch schon da. Innen sieht der ganz furchtbar aus, aber im Sommer ist das ganz großartig, weil da sitzt man nur draußen. Ist so.
Wo denn da?
Der ist relativ
gegenüber von der Meierei.
Genau.
Okay, muss ich mal drauf achten. Lackierte Ente, ja.
Ist ganz okay.
Genau, und dann, aber das ist ja in Japan so, wo dann eben, da hängt das ganze Schaufenster zu mit diesen einzelnen Gimmicks und dann sagst du, das. Und dann liegt eigentlich nie falsch.
Das fand ich, ich habe neulich so eine Foto-App ausprobiert, genau, die das gleiche hatte und die auch darüber funktioniert, dass man sich Filter danach per In-App-Purchase zu kaufen sollte. Aber das Dämliche war, dass man diese Filter nicht ausprobieren konnte. Das war jetzt nicht so, dass man gesehen hat, wie sieht's denn aus?
Das ist ja behindert.
Sondern das war halt, die haben dir irgendein Foto gezeigt, also irgendein Screenshot gezeigt, so könnte dein Filter eventuell aussehen mit irgendeinem total fremden Foto, also du kannst es nicht mit deinem eigenen. Das ist ja bei Paper heißt das, also nicht die Facebook-Paper, sondern diese Mal-App, wo du ja diese per In-App-Purchase diese ganzen Pinsel dazu kaufen kannst. Genau. Die kannst du ja auch alle schon vorher ausprobieren. Paper
by 53.
Die haben die nämlich schon vorher in der App drin, die laden gar nicht erst wirklich runter, wenn du die kaufst.
Nein.
Ja. Aber wenn du Photoshop hast, kannst du doch Pinsel machen, wie du lustig bist.
Oh, habt ihr das?
Naja, aber es macht schon Spaß.
Da hat Adobe doch jetzt diese iPad-App rausgebracht für After Effects, für irgendeine Companion-App, irgendwie für irgendwas mit Fotos. Und das Icon
Lightroom?
Ja, kann sein.
Oh, stimmt.
Und das Icon ist einfach mal das vom Desktop. Und das ist halt so ein Quadrat mit dem Wort, mit irgendwelchen Buchstaben drin, LR wahrscheinlich oder so.
Lightroom, ja.
Ja. Aber so ein App-Icon ist ja nicht quadratisch.
So ein Standard-iOS-App-Icon.
Und dann schneiden sie halt einfach mal die Ecken von dem Quadrat ab und das sieht richtig, richtig professionell aus.
Aber es sieht so aus, als ob es jemand nicht mal richtig eingesetzt hat.
Weil du den schwarzen Strich vom Rahmen eigentlich, der geht dann an der Krümmung logischerweise nicht mit, sondern...
Genau, was du machst, ist, du lädst ein PNG hoch und das PNG ist quadratisch und dann kommt iOS und schneidet die Ecken ab.
Genau.
Und das macht es dann halt auch und so sieht das dann halt aus. Ja, und da ist das Adobe.
Das weiß man, dass die Mitarbeiter so richtig glücklich sind, wenn sowas passiert. So.
Naja, also ich meine, das wird ja jemand gesehen haben und irgendjemand hat sich gesagt, das ist mir scheißegal, das geht ins Store.
Wenn so Sachen Motivation nachlassen, ich finde, das merkt man dann ist es, ich habe heute beschlossen, kein Flux FM, das ist hier in Berlin so ein Radiosender mehr zu hören, weil die haben...
Flux FM?
Ja, das war früher mal Motor FM.
Früher hieß es ja mal Motor FM.
Achso, das kenne ich.
Kommunismus, Faschismus, Mainstream.
Wie bitte? Kommunismus, Faschismus?
Das war doch mal ihr Slogan, oder? Kommunismus, Faschismus, Mainstream, wir haben einen Auftrag.
Ja, die hatten mal einen guten Slogan. Wow, nee, das ist...
Okay. Ja, ich glaube, die haben die ersten beiden Worte dann ganz schnell verloren. Da war es nur noch Mainstream, wir haben einen Auftrag und das war nicht so knackig.
Ah, okay. Ja, aber dann ist es.
So wurde mir die Geschichte zumindest übertragen.
Ja, auf jeden Fall haben die, und zwar die Moderatorin, die das morgens immer moderiert, die ist komplett übersteuert. Mist, jetzt sollte ich vielleicht nicht über Audiotechnik so herherziehen.
Ja, aber gut, wir haben ja auch kein Budget hier.
Wir haben ja nichts.
Ja, stimmt. Das ist sozusagen nicht, wie nennt man das, wenn das Kompressor.
Genau. Ich weiß nicht, welches Teil da nicht stimmt. Auf jeden Fall ist das. Und die machen relativ viele Interviews morgens und der Interviewgast ist dann immer viel zu leise. Und dann hört man die Moderatorin, die brüllt dann ins Mikrofon rein
quasi. So möchte ich geweckt werden.
Und den Gast, den verstehst du nicht. Und das ist, glaube ich, mittlerweile seit 2 Wochen so. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mal für 3 Stunden scheiße war oder sowas, wo man irgendwie sagen könnte, okay, da ist der Techniker eingepennt oder weiß der Teufel was.
Oder nicht so wie bei uns.
Die macht das vielleicht auch als Selbstphase. Aber dass da auch nach 2 Wochen offensichtlich noch niemand von den Vorgesetzten oder wer auch immer aus dem Team mal reingehört hat und gesagt hat, du solltest übrigens mal da den Knopf drücken.
Die hören sich das Zeug einfach gar nicht an.
Genau, das ist der Grund, warum ich den dann brauche ich es mir auch nicht mehr anzuhören. Das ist das, was dann gerne.
Ja.
Radio. Wird uns alle überleben.
Ja, das sowieso.
Spätestens im Atomkrieg.
Was? Da gibt es noch Radio.
Dann brauchst du wieder Radio.
Ich bin, da braucht man wieder UKW-Radio oder wahrscheinlich so Langwelle oder sowas.
Richtig.
Ah. Und wenn du dann keine Gebühren zahlst.
Dann musst du wieder eine selber Antenne bauen.
Ja. Schmeiß nicht aus dem Bunker raus.
Dann bist du gut dran, wenn du in der Physik aufgepasst hast. Lambda halbe, Lambda Viertel, wie man sozusagen eine Antenne baut. Oh
Gott, ja. Ja, ich wusste es mal. Ich hab mal ich weiß, dass es möglich ist, eine Langwellenradio zu bauen für einen Kopfhörer, ohne eine eigene Stromquelle zu brauchen. Also es geht, das ist...
Eine wie nochmal?
Die Antenne ist in der Lage, genug Energie aufzunehmen aus der Luft, dass es für einen Kopfhörer reicht, um das gesamte Radio sozusagen zu betreiben. Wow. Also du kriegst dann keine fette Anlage dran oder sowas, aber eben so. Und Knastradios werden wohl gerne.
Ich dachte, das ist wahrscheinlich das, was über Erich Däniken im Kopf haben. Dass der
nee, das ist aber das gibt es ja angeblich auch so, dieses, dass dann plötzlich der Zahn mit vibriert.
Also
die Füllung in den Zähnen und irgendwelche Teekessel, die bei bestimmten Temperaturen anfangen, Radiowellen zu empfangen und sowas. Und angeblich konnte man ja, das hat mein Physiklehrer immer erzählt, sowas hat der nämlich erzählt.
Ja. Damals in Russland.
Damals hat der immer erzählt, dass hier im Grunewald, da hatten die ja, also der Funkturm, der hatte ja eine extrem hohe Absendung, um möglichst weit in den Osten reinzukommen. Damit auch
Teufelsberg, meinst du das Ding?
Ja, Teufelsberg war ja Abhören, aber
ach so, das Ding,
die Sendeanlage.
Okay.
Und dass da neben so Kleingartenanlagen waren und die keinen richtigen Stromanschluss hatten damals noch. Und und die aber irgendwann mal festgestellt haben, so eine Röhrenlampe, also die Abstrahlung war stark genug, dass wenn die einmal läuft, dann braucht die ja nicht mehr viel Strom.
Ja.
Dann reichte das der Strom, der in der Luft schwebte, um diese Lampe weiter zu betreiben. Das heißt, du musstest die einmal zünden angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, einmal zünden und wenn du es dann irgendwie hingekriegt hast, die schnell genug hochzunehmen, konntest du die auf den Schrank legen, dann hat die von alleine weiter geleuchtet.
Das soll einer unserer physikbegabten Zuhörer mal bitte nachrechnen. Ja,
das wäre.
Ob bei sowas nicht die Leute schon anfangen, Feuer zu fangen.
Ja, es ist hier ein bisschen heiß drin, insofern hängen wir gerade ein bisschen...
Eine Frage habe ich noch auf alle Fälle. Gibt es das auch für Torwerte?
Ja. Also wir haben jetzt gerade für Katar so eine Spezialanfrage gehabt. Und zwar, da geht es einfach darum, dass die das reduzieren wollen, nicht von allen Seiten. Mhm. Ich finde es persönlich Quatsch, aber es ist okay. Menschenwille ist ein Himmelreich. Die wollen es nur von einer Seite.
Mhm.
Das heißt, von oben oder unten oder gemixt und so weiter, der fängt und wirft ab in dem Bereich, dort. Das ist ja randommäßig, kommt hier irgendwo da ein Ziel, in dem Bereich.
Ja. Also so 90 Grad.
Genau, und der kriegt den Ball zugespielt natürlich in der Höhe, so hier, eher so, wo ein normaler Spieler nichts mit anfangen kann.
Ja.
Und dann schnell fangen und die messen dann die Zeit, wie lange braucht er zwischen Fangen und dann eben auch Ziel.
Aber das ist dann quasi nur eine Software, die auf der gleichen Hardware läuft.
Ja.
Okay.
Also es ist dann eine andere Spielvariante, das theoretisch.
Ach so, ja, klar.
Okay, richtig. Aber es gibt jetzt noch nicht den Footbonaut DX für.
Ach so, dass du ja, das, klar, du kannst natürlich Folgendes machen. Das haben wir auch drin. Kennst du ja auch, Max. Und zwar dieses, wenn du es zuschalten kannst, diesen Frame, dann ist quasi da drüben das ganze linke wie ein Tor. Und jetzt das Ding, was da drin rumspringt. Jetzt das Grün, das würde sich quasi innerhalb eines Frames bewegen.
Okay.
Also er zeigt dir quasi ringsrum das Tor und innen drin nach das Ding, also in dem Tor.
Ja. Ah, okay. Also das Tor nochmal in Untertore unterteilen quasi.
Wie breit ist so ein Fußballtor? Etwa so breit wie 4 so eine Quadrate?
Ja. 74. Quatsch, 47.
Hier müsste man ja eigentlich ausrechnen können. Also 14 Meter waren es innen, das sind 1, ja, 2, 3.
14 durch 9 geht nicht so gut.
Das sind, das stimmt, 14 durch 9 geht nicht so gut.
Mist!
Ich bin auf Integer.
Ja. Ja, rundest es auf 0 runter.
Genau. Also ist da ein so ein Tor 0 Meter breit.
Genau, und das ist, ich meine, ich halte das für, es gibt da Leute, die sind halt extrem fixiert auf die Sache, dass man da dem Spieler ein ganzes Tor anzeigen muss und innerhalb dieses ganzen Frames dann noch ein Tor, wo ich immer sage, das ist wie, das ist mir völlig wurscht beim Tennisspielen oder Golfspielen, wenn ich hier aus der Entfernung da hinten irgendwo, nehmen wir hier so rum, wenn ich hier mit einem Golfball dort oben dieses Feuerlöscherschild 10-mal hintereinander treffe, ist mir das relativ egal. Ja.
Ob das tatsächlich ein echtes Golfloch ist oder nicht.
Naja, oder ob das irgendwie, also welche Relevanz das jetzt hat. Oder wenn ich von hier mit dem Fußball das Ding 10-mal treffe.
Dann bist du ein guter Spieler.
Ja, dann kannst du zielen. So, ja. Und zielen ist...
so what? Das ist das, was man lernt damit.
Ja.
Im Zweifelsfall ist ja nur, wie nah man rangeht. Aber irgendwie kommt ja auch deine Psychologie wieder rein.
Ja, Psychologie, also...
Nein. Oder was auch immer.
Ja. Im Endeffekt ist es... Ja.
Ich bin ja mal gespannt, Speed, wann so die erste Mannschaft quasi... Wann die ersten Football-Naut-Weltmeisterschaften starten, in denen dann...
Interessiert mich auch. Werden noch kommen.
Werden noch kommen. Das
ach, wo man nur noch da drin steht und dann Highscore-mäßig...
Ja klar, wo du dich dann battlen kannst, wer dann die, ist ja so eine Spezialsache, aber das wird kommen, wie es halt Squash oder wie es der Kuckuck, was es alles mögliche gibt oder World of Warcraft. Kannst du dann eben einmal im Jahr eine Competition und dann werden halt die ausgespielt, die dann da drin die Besten sind.
Ja, Fußball ist ja wahrscheinlich auch nur eine Abstraktion eines vorher entstandenen Kampfes oder weiß der Teufel was, dann ist ja die nächste Abstraktionsschicht eigentlich nur logisch, dass man die irgendwo mal reinzieht. Ja.
Also, was das Interessante dabei ist, du wirst jetzt keine, ich sag mal so, Spezies finden, die ansonsten Fußball nicht spielen können und die drinnen gut sind. Da hatten wir eine lange Untersuchung jetzt dazu gehabt, wo man einfach eine direkte Korrelation feststellen kann. Du kannst aus den reinen Werten.
Das ist aber interessant, ja.
Aus den reinen Werten, die hier drinnen produziert werden, kannst du immer sagen, okay, der Typ spielt zweite, dritte, erste oder vierte Liga.
Okay.
Das kannst du direkt ablesen, nur aus den Daten. Also wenn du mir jetzt das Profil oder die Daten von jemandem gibst, sage ich, okay, das ist jemand, der müsste mindestens erste, zweite oder sowas Liga sein.
Unabhängig, also jetzt in dem Moment oder auch schon nach in die Zukunft rein?
Ja, das kannst du nicht, also gut, natürlich weiß ich nicht, wie alt der Typ ist, das kannst du daraus nicht sagen. Also, oder sag mal, so weit sind wir in den Analysen noch nicht, dass du sagst, das ist ein typisches Verhalten eines Menschen zwischen 14 und 16 oder zwischen 22 und 27 und so weiter.
Ja.
Also kommt es auf die Datenmenge an. Vielleicht findet man das irgendwann mal raus. Ich weiß es nicht. Das ist so, wie intelligent man das dann rauskriegt. Aber wir haben rausgekriegt, eben bei 16-Jährigen siehst du es eindeutig und bei Profis siehst du es auch. Also die Unterschiede zwischen jemandem, der bei Bayern München oder Dortmund spielt, und jemanden, der jetzt bei Erzgebirge Aue kickt, die sind halt doch schon relativ signifikant.
Also das sieht man wirklich deutlich sozusagen.
Ja, du brauchst die Leute theoretisch nicht sehen. Du kannst hinterher wirklich einem ganz normalen Menschen die Daten geben und der sortiert nur die Daten, ohne den Typen zu kennen.
Yeah.
Du hältst in Excel oder Numbers links die Damen zu und sagst, mach mal sortieren nach Average Speed in der und der im peripheren Sichtbereich, dann wirst du sehen,
die wirklich guten sind.
Und dann hinten kommt dann der letzte Rest.
Was meinst du, wie Fußball sich dadurch verändern wird? Also was wir vorhin hatten sozusagen, das ist jetzt vielleicht dann so ein bisschen der positive Effekt, dass wenn die Leute, meinst du, dass Spieler dadurch wirklich technisch besser werden im Laufe der Zeit? Also das war ja so ein bisschen so die Ausgangssituation.
Dass die Genetik quasi an Wichtigkeit verliert, weil die Leute mehr trainieren können.
Na gut, da muss ich nochmal etwas an der Stelle kurz dazu sagen, also Genetik, je komplexer eine Sache wird, je komplexer eine Sache ist, desto weniger spielt Genetik eine Rolle. Also wenn du eine YX-Koordinate hast und setzt an den Nullpunkt, mal angenommen, Boxen, dann hättest du ganz rechts oben wahrscheinlich so Geige und Klavier spielen oder Golf spielen. Also je komplexer ein Bewegungsvorgang ist, desto weniger spielt Genetik eine Rolle, also wie Lernintelligenz und so eine andere Sachen dazu. Mhm. Also ganz natürlich rudimentären Sachen, wo es nur darum geht, klar, das ja, genau das. Hier hängt ein Sandsack.
Ganz schön hoch übrigens.
ist für Kopfball. ich sag mal, interessant wird es halt in 4-5 Jahren werden. Weil du dann Daten hast über welche, die mit 15 angefangen haben, das 5 Jahre gemacht haben und dann 20 sind. Und dann könntest du die Datensamples von jetzt, die sagst, okay, ist der Unterschied zwischen den 20-Jährigen signifikant?
Also zwischen Leuten, die 5 Jahre lang Footburnout gemacht haben und Leuten, die das nicht gemacht haben.
Genau. Ja. Und wenn du da, sag ich mal, signifikante Daten oder signifikante Unterschiede feststellst,
Jackpot.
Dann ist es sicherlich sehr, sehr interessant. Aber bis dahin, man darf auch eins nicht vergessen, das Lustige fand ich immer, wenn du dich jetzt so mit Leitern von Nachwuchsleistungszentren von Bundesliga-Clubs oder so unterhältst, ist es ja nach dem dritten Bier, erzählen die ja fast alle die ähnliche Geschichte. Die geht dann folgendermaßen. Christian, ich kenne jetzt...
3 Biere lang.
Ich kenne jetzt irgendwie, ja, ich bin Ende 50 oder wie so, guck, was so in dem Dreh. Ich habe in meinem Leben 800 Spieler gesehen, zwischen 12 und 20. Sag ich, wow. Und dann sagen die, ja, aber weißt du, was die Scheiße ist? Der Mist ist. Ich kann dir nicht sagen, wenn die 15 oder 16 sind, wer von denen gut wird. Weil du hast halt so viele extreme Faktoren, was am Ende des ob das das Myelin ist oder weiß der Kuckuck was am Ende der Pubertät eine Rolle spielt, dahingehend, ob die Leute wirklich, also sehr, sehr vereinfacht jetzt gesprochen, wirklich extrem schnell werden können. Und diese Faktoren sind so, ja, das ist eine reine, und wenn jetzt irgendwelche Clubs so Spieler kaufen mit 12 oder sowas, sag mal, das ist nicht sehr, von der Empirie her nicht gedeckt.
Also es ist eine reine
Lotto.
Reines Lotto, ja.
Also Elf Freunde hatte jetzt einen lustigen Artikel vor ein halbes Jahr schon her, wo es auch darum ging, die größten Talente der U17-Weltmeisterschaften von vor 10 Jahren oder sowas. Was ist aus denen geworden?
Und hört man von denen wieder was? Oder?
Die sind weg.
Okay.
Das ist genauso. Ich weiß nicht, aktuell ist es, glaube ich, ist die Zahl relativ gut in der Bundesrepublik. Du hast bei den U-Nationalmannschaften, also U15, U16, U17, also die da für Deutschland spielen, wären, glaube ich, aktuell 25% Profis.
Okay, das ist jetzt nicht, hätte ich mit mehr gerechnet.
Ja, es kann auch sein, dass es 30 aktuell, aber so ja. 25, es war jahrelang, es war so 10% gewesen, was psychologisch eher ein großes Problem ist.
Weil es so wenige sind, als dass sie sich noch richtig, oder?
Nee, ja, weil das sind, wenn, stell dir vor, du bist 16 und oder 17 und die Trainer des Clubs und auch das DFB sagen deinen Eltern, ihr Sohnemann, der ist der Auserwählte, spielt für Deutschland, ja, der U-Nationalmannschaft. Und dann denkst du, ja klar, also der Beste, ja, in dem Club derer, die Besten von Deutschland sind. Dann Trainer bei manchen Eltern schon, die Dollarzeichen, kommt so ein Ohr raus. Je nachdem, wie bildungsresistent die Herkunft dann eben ist. Und der Druck, der dann auf diesen Jungs lastet, das würde ich mal sagen, das hat mit Fußball dann schon nichts mehr zu tun, weil du einfach merkst, dass zu Hause die Mutter, Papa, Onkel, Tante einfach darauf warten, dass du jetzt eben mit diesem Vertrag nach Hause kommst, wo drinnen steht, Bayern München will dich haben.
Ich habe hier schon mal einen Porsche gekauft.
Ja, ich habe schon mal vorgebucht. Ja.
Genau. Ich habe hier schon bei MAN was zusammengestellt. Ja,
genau. Ja, bei MAN gibt es diese geilen Reisemobile.
Ja?
Ja, genau. Mit Anhänger. Und zum Bootstrailer.
Ja.
So, und das ist echt hart, wenn du das mal siehst bei welchen. Ich kenne da so 3-4 Exemplare, wo du einfach sagst, ey, Wahnsinn, das ist so hammerhart, weil das muss noch nicht mal der ihre Schuld sein. Sie können zum falschen Club, zum falschen Trainer, dann mit 20 Kreuzband gerissen, dann noch eine Verletzung. Und weißt du, guck, da können 1000 unschöne Dinge zusammenkommen und dann die enttäuschten Eltern, die halt wirklich eigentlich wollten, dass so eine Mann dann...
Oh Gott.
Scheiße. Aber es hat sich mal eine gute... Da muss man jetzt die Leute jetzt nicht so wirklich so... es ist schlimm, aber du findest dasselbe ja auch an Musikschulen.
Ja. Oder an irgendwelchen Modelschulen.
Ja, oder so. Also das ist...
Wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt als geneigter Hörer vor dem MP3-Player zu Hause mir sage, Menschen und Footbonauten, den würde ich mir auch gerne in die Garage stellen. Mhm. Was müsste ich denn da so anlegen?
Ja, du musst ja natürlich erstmal... Also
wie groß ist denn deine Garage?
würden wir sagen, wie groß ist die Garage.
Ja, okay.
Also das Erste, dann gucken wir uns das an, passt das Ding darin, stimmt das alles von der Belüftung und so weiter und so fort. Und wenn das dann okay ist, dann ja. Das Problem ist, einen Preis zu nennen. Das ist für uns deshalb ein Problem, weil es geistern aktuell. Wir haben noch nie einen Preis in der Öffentlichkeit genannt. Das hält aber.
Also in dem Fernsehbeitrag, der davon lief, war eine Zahl.
Ist auch nur so eine Zahl. Also wir haben eine Range. Jetzt die New York Times hat 2,8 geschrieben. Andere eine Mio oder sowas. Aber es ist alles falsch.
Okay.
Und der Punkt ist einfach der, dass wir gewisse Faktoren nicht kennen. Mhm. Wenn du jetzt aber jemand sagst, ja, das kostet so und so viel, und sagt er, wie, ja, was? Klar. Kostet er mehr? Dann sind die so angepieselt, dass zum Beispiel, wir haben das bei Auslandssachen, wo wir immer sagen, ey, wir kennen eure Industrie- und Handelskammer und eure Tralala nicht. Logistik, das können wir nicht in unseren Preis inkludieren, das müsst ihr bezahlen. Oder ihr müsst garantieren, dass es zu dem und dem Preis geht. Und wenn du da vorher sagst, es ist für das und das zu haben, dann schießt du dir einfach dermaßen...
Klar.
Das Gehirn aus der Rübe raus.
Aber siebenstellig ist jetzt schon mal so.
Ja.
Sowas. Also. Andere Frage, oder vielleicht auch eine neue Geschäftsidee. Wie viel müssten denn so die Borussia Dortmund-Fans zusammenlegen, damit du dich verpflichtest, den Bayern keine zu verkaufen?
den Bayern keine zu verkaufen.
Ja. Das machst du kostenlos, oder?
Nee, sag mal so, ich habe ja nichts gegen Bayern, weil an dieser ganzen Konstellation muss man ja auch ehrlicherweise sein, das fängt ja ein Stück weiter oben an. Eher so FIFA und UEFA. Wir stehen halt in einer Phase, wo die Bayern halt mehr Kohle haben, ja, sag ich, so what. Aber an der grundsätzlichen Konstellation hat sich nichts geändert, nämlich dass Dortmund aus den wenigen Ressourcen, die sie haben, das Beste machen müssen. Mhm. Und das sehe ich so ein bisschen wie bei zwischen Apple und Microsoft. Gut, der Vergleich mag jetzt ein bisschen hinken.
Wer aber ist da der Zwerg und wer ist da der Riese mittlerweile?
Ja. Genau, das ist nämlich die gute Sache. Dass die Frage ist, wo setzt du den ersten Punkt in der Betrachtung, wo ist der Endpunkt? Den Endpunkt weiß keiner, aber du hast halt immer so Situation, wo eben Leute sich richtig entscheiden und dann läuft eine Zeit lang läuft's gut und entscheiden sich vielleicht wieder falsch und so weiter. Mhm. Und dann gibt's da andere Kräfteverhältnisse. Ich finde das, was die Bayern machen, okay, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Also für mich fühlt sich's unnatürlich an, wenn ich höre, dass Götze für Bayern spielt. Das ist irgendwie so eine Sache, weil das irgendwie intuitiv für mich ist.
Ich gucke jetzt gerade so leer in Franz Nichts.
Ist das dieser Mario-Götze?
Ja. Weil das ist für mich so eine intuitive Sache, wo ich denke, komisch, ist eigentlich ein Dortmunder für mich so. Und das ist so. Aber das ist wieder eine andere, das ist eine CI-Problematik von Bayern und wo ich glaube, dass die. Also muss ich vorsichtig sein, aber ich glaube, das ist ein Identitätsproblem, dass du kannst nicht den Schlagzeuger von Def Leppard ohne weiteres zu Depeche Mode rüberschicken. Es sind halt unterschiedliche Sachen. Also ich glaube, ab einer gewissen, klar geht es beim Fußball ums Gewinnen, das ist ganz klar. Da sollen auch die Besten und die Teuersten kaufen, aber ich glaube, dass es auch noch sowas gibt wie, mag es romantisch klingen, aber so eine Art CI, die auch an Leute geknüpft ist. Und ich will halt den Dave Lee Rose, den ehemaligen Sänger von Van Halen, den kann ich mir halt nicht bei den Black Keys vorstellen. Sorry, tut mir leid, aber eine gute Stimme, alles okay, aber ist was ganz anderes.
Ja.
Das kannst nicht alles miteinander mixen.
Johnny Ive bei Google. Geht nicht.
Ja gut, wie heißt der geile Typ, den die bei Facebook geholt haben aus New York? Der Feldren. Feldren. Man hat ja auch erst diesen ganzen Zeug da so Bockmist.
So. Ja, Facebook kauft ja zurzeit alles.
Ah. So ein Footballnaut, das wäre es mal für Facebook.
Das stimmt.
Schön mit einem Oculus Rift, dann siehst du die Bälle auch nicht kommen.
Stimmt, das ist natürlich eigentlich, machst du sowas auch? Ich meine, das wäre ja eigentlich die nächste Stufe, dass dann...
Wie, dass du den kommen siehst?
Nee, dass man so einen virtuellen Screen aufkriegt,
wo
man
dann... Ach so, ja. Also wir haben jetzt mal drüber nachgedacht, wenn du jetzt eben genau diese Situation hast. Du möchtest, dass das jemand versteht, ohne dass du sagst, ey, setz dich in einen Flieger, komm mal hier rüber gewackelt. Was ja auch Leute machen. Also yeah. Gibt es ja Gott sei Dank in dieser Branche gibt es Leute, die sagen dann, also pass auf, ich starte in Nyon 9 Uhr.
Dann rückt der Transrapid.
Nee, Lyon ist eben mit dem Privatflugzeug dann.
Also. Okay.
Und ich bin dann da und da könnten wir dort und so, ja. Okay, können wir schon mal machen. Wie kommen wir jetzt da drauf? Was war das gewesen? Ach so, mit dem hier, also genau. Und wenn du jetzt jemanden hast, den du das nicht so zeigen kannst.
Yeah. Ja.
Klar, dann ist dieses mit dieser Mütze, was jetzt, hat doch Facebook gekauft.
Ja, yeah, okay, das ist,
okay, das genau, dieses Ding hier da, diesen Oschi vor der Fresse, da, diese Taucherbrille.
Ja. Yeah.
So, genau. Und dieses Ding, da kannst du natürlich wahrscheinlich schon das jemanden sehr gut erlebbar machen.
Ich dachte jetzt auch so als Stadionsimulation noch für die Spieler hier drin, obwohl die müssen wahrscheinlich den Ball noch sehen.
Ach so.
Ja, war jetzt so.
Dass du jetzt, na, kann man das mittlerweile kombinieren, außen, also es passiert was, also ich fasse mal angenommen die Flasche an, die sehe ich noch und sehe trotzdem noch was anderes, also das miteinander vermischt, so wie beim BMW, kennst du bei BMW?
Ja.
Wenn du BMW fährst, hast du ja vorne, dass die diese KMH-Anzeige quasi im
Display drin ist.
Ja, so ein HUD.
Ja.
Genau. Im, wie nennt man das? Frontscheibe.
Ja, achso, das nennt man Frontscheibe. Dieses geschliffene Glas am Ende des Autos. Das nennt man Frontscheibe. Ja, vielleicht, wenn man irgendwie das ganze Ding.
Ich glaube, so die Latenz wäre dann wahrscheinlich nicht so gut. Also, ja. Du musst ja den Ball dann irgendwie reinrendern und wenn er dann eine tausendste Sekunde oder hundertste Sekunde zu spät ist, dann.
Das ist übrigens auch eine Sache, wir haben ja, warum du diese weißen Dinger ringsrum hast, ist einfach wegen Rückpro. Also du machst jetzt über den Monitor, lässt du ringsrum, also mal da hinten, da kommt rechts Zidane angerannt, bum, bum, yeah. Bum, 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 wenn er dort ist.
Formel also es sind Leinwände, die da hängen
quasi. Ja, dann schießt er ihn raus, ja.
Ah.
Und dann siehst du hier drüben rennt Raoul oder wer ist da, Kuckuck wer. Und dem musst du quasi, ist da das Ding, Quadratrum, aber dem müsst du dann zupassen. Und das ist zurzeit ein irrsinniges Problem, wenn du so schnell Videoprojektoren befeuern willst mit Filmschnipseln. Du musst die relativ klein machen, weil die brauchen lange zum Laden. Und diese Realtime-Fähigkeiten, die so schnell können die meistens das Zeug.
Aber ihr wollt keine, also ihr wollt nicht irgendwie so Computergrafik machen. Ihr wollt schon echte Filmschnipsel. Weil ich meine, im Prinzip ja, ist es ja.
Das kannst du
so
auch.
So ein machen. FIFA, was ich, haben wir 2014.
Ja gut, dann müsstest du die Interaktion dann aber dahingehend triggern oder tracken, dass du sagst, okay, der kommt von dort und dort und die Zeit, der rennt dann.
Das kann man hinkriegen.
Ja?
Das kann man hinkriegen, ja. Ich meine, der sieht dann natürlich nicht so echt aus, aber die Frage ist halt, wie echt muss er aussehen?
Na, Echtheit ist eine relative Sache. Also wenn er sich vernünftig bewegt und dann siehst du da drüben dann im Hintergrund jemanden, der rennt da lang.
Also es muss ja, wenn der schießt, es muss ja nur getimed sein, oder? Der läuft dann da rechts los, ja. Läuft hinter den schwarzen Kasten und dann kommt der Ball angeflogen.
Genau.
Das stimmt, das kriegt man hin.
Genau, und dann hier drüben wäre dann irgendwie das Signal hier, dann plägt einer von hier.
Ja.
Und dann siehst du ihn da hinten stehen.
Da muss er hin.
Ja. Genau, inklusive der anderen, wo du dann irgendwie die.
Und wenn der erstmal am Computer ist, dann kannst du ihm hier das Trikot anziehen und so.
Ja, das kannst du natürlich auch machen, das ist richtig.
Ja.
Aber da bräuchst du auch. Da meinst du so eine was ist denn das? Sind das Vektorrechnungen?
Ja. Nein, das ist dann halt so 3D-Grafik.
3D-Grafik.
Ja. Ist ja dann wirklich ein Computerspiel an der Stelle. Ja. Dann holst du dir halt irgendwie, also FIFA direkt geht natürlich nicht, weil es nicht für sowas gemacht ist, aber im Prinzip ist es ja das gleiche Prinzip so. 3D-Figuren animieren, bisschen Motion Capturing.
Du kannst es ja auch unscharf lassen. Ich meine, gut, wenn du jetzt diese Auflösungsbrillanz wie in Realtime auf diese Riesenfläche haben möchtest, klar, da kriegst du ein Rechenproblem.
Ja.
Würde ich mal vom behaupten.
Na, hier.
Ich bin sicher, ob immer noch. Also, ja. Das könnte langsam. Ja, also, ich meine, hier ein früherer Gast von uns, der betreibt ein Planetarium. Und die synchronisieren dann halt x Rechner und jeder.
Stimmt.
Jeder Rechner hat halt nur ein Stück von der Kuppel.
Setzt man dich mal mit Tim zusammen.
Ja, auf alle Fälle.
Ja?
Ja.
Wie das so eine Monster-Grafikkarte auf Deutsch gesagt.
Ja, die werden.
Da hat er Racks davon und dann sind, wenn die gesynkt. Ich weiß halt nicht, was die für Lizenzen sind, aber du kannst ja auch ein bisschen an der Ballmaschine drehen.
Ja.
Das kriegt man hin. Das kann man machen.
Okay, also ihr kriegt mit, die Maschine, der Football Nord entwickelt sich weiter hier. Ja. Direkt. Da werden wir auf jeden Fall noch was hören. Irgendwann in.
Spätestens bei der Football Nord Weltmeisterschaft.
Genau, also wenn dann plötzlich die Fußball bei den WM 2026 das Fußballfeld plötzlich quadratisch ist, dann wisst ihr warum.
Ja.
2026 ist da überhaupt WM? Egal.
Ja, muss sein, das ist die nach Katar.
Ach so. Okay.
Das ist wahrscheinlich die, dann stattfindet in Grönland.
Ah, also endlich. Zeit wird's.
Erst wird's
Ist ja, dann, ist ja schön grün dann in Grönland zu
der Zeit. Verkaufst du dann auch nach Grönland.
Genau.
Ne? Schön, ne?
In Grönland.
In Footbonauten.
Ich muss was trinken.
Ja. Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Hiersein und fürs und Frage und Antwort stehen.
Lassen.
Genau, und fürs Hiersein dürfen.
Danke auch.
Und es ist, wie gesagt, googelt nochmal. Wir packen nochmal den Link zu diesem ARD-Mediathek-Dingsbums da und ansonsten mal nach Footbonaut bei YouTube suchen, einfach um ein Bild von der Maschine zu kriegen. Dann stellt euch das so grob vor, wie groß das ist.
Und stellt euch vor, wie Max richtig hart fällt.
Genau, exakt. Nee, weich. Ich bin genug gepolstert, um weich zu fallen. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.